Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Ich kann euch heute versprechen, heute wird's richtig groß, denn wir sprechen über das Thema LKW. Genauer über elektrische LKW, denn nicht nur immer mehr Hersteller bringen diese LKW auf den Markt, sondern es gibt auch immer mehr Logistiker, die tatsächlich zugreifen. Und jetzt war ja erst kürzlich die IAA Transportation und auf der wurden auch einige Neuheiten vorgestellt. Und da jetzt nicht nur ich ein Herz für Trucker habe oder für Trucks selbst, aber leider keinen Führerschein und auch keine Zeit hatte, da hinzufahren, ja, benutzen wir unseren Gast einfach auch noch so ein bisschen als Reporter, der uns erzählen darf, was er so gesehen hat, was die Highlights waren. Denn wir sprechen heute mit Tobias Wagner, dem Gründer vom Wallbox-Startup ChargeX, dessen Chefposten er einfach mal kurz an den Nagel gehängt hat und jetzt unter die Trucker gegangen ist. Genau, klingt absurd, aber ist genauso passiert. Und mit dem Elektro-Trucker wollen wir nämlich heute sprechen. Der ist über die IAA gelaufen, hat, glaube ich, jede Menge Sachen gesehen und ist für uns heute da. Deswegen, hi Tobi, schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst vor deiner ersten Tour heute noch, glaube ich.
Luca, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Du hast recht, heute habe ich noch eine Tour, fahre einmal quer durch Deutschland mit dem E-Truck, aber da können wir noch später drüber sprechen und freue mich, heute hier zu sein und mit dir über mein Lieblingsthema zu sprechen.
Du warst schon in Folge 80 bei uns zu Gast. Da haben wir über das Spiel, das du erfunden hast, gesprochen. Wir haben über eure Mehrfachsteckdosen-Wallbox-Idee gesprochen, die ja auch relativ gut läuft, glaube ich. Und wer sich das anhören will, also darf gerne nachhören. Folge 80 ist, glaube ich, kann es auch gerne in die Shownotes noch linken. Aber kannst du dich vielleicht selber nochmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, wie es zu diesem ganzen Drumherum kam mit der Gründung und dann auch mit deinem Exit vielleicht noch?
Genau, gerne. Also ich bin Tobias Wagner, bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt, also die Zeit vergeht. und habe eigentlich so meine ganze berufliche Laufbahn im Bereich Elektromobilität verbracht, kann man ganz gut sagen. Am Anfang noch eine kurze Station in der Finanzwelt, da bin ich da schnell wieder abgebogen und habe dann quasi meinen Einstieg geschafft bei der Firma Tesla Motors, die kennt man auch ganz gut, und auch bei The Mobility House. Da habe ich so während des Studiums ein bisschen gearbeitet und habe total die Begeisterung für das Thema E-Mobilität bekommen. Habe mir dann auch damals mein erstes eigenes Elektroauto gekauft. Und du hast es schon angesprochen, so die letzten 7 Jahre tatsächlich habe ich damit verbracht, quasi nach dem Studium ein eigenes Startup aufzubauen mit dem Namen ChargeX. Die Idee war damals quasi, wie du schon gesagt hast, eine Art Mehrfachsteckdose zu bauen. Das sagt, nicht nur ein Stromanschluss reicht aus für ein E-Auto, sondern man kann damit entsprechend deutlich mehr Autos laden, gerade beim Thema Wohnungswirtschaft oder auch eben Mehrparteienhäuser oder Firmenstellplätze, und hatten da das volle Programm, also Hardwareentwickler, Softwareentwickler, alles sehr vertikal integriert. Und damals naiv losgelaufen mit zwei Freunden und der Idee. Und mittlerweile ist es eine relativ große Firma geworden. Wir hatten ja auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Es sind mittlerweile 60 Mitarbeiter, haben jetzt mehrere tausend Ladepunkte in Deutschland, Österreich und Schweiz projektiert. Mhm. Und das war genau mein Einstieg eigentlich in die Gründerwelt oder in die unternehmerische Welt. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also das da will ich auch nichts missen. Aber zur Geschichte gehört auch dazu, dass sich, glaube ich, jeder Gründer ab einem gewissen Punkt fragen muss, ist er auch ein guter CEO? Ganz, ganz viele rutschen da automatisch so rein, weil einfach so die Firma wächst und man stellt Mitarbeiter an, man hat Management-Ebene, die man einzieht, man hat Leute, die man führt. Und ich war dann allerdings an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist es denn noch das Richtige für mich? Fühle ich mich damit wohl? Das war auch vor einem Jahr quasi direkt nach einer Finanzierungsrunde. Da geht es der Firma erstmal gut. Da hat man erstmal keinen Stress. Und da habe ich so mit dem Gedanken gespielt, jetzt wäre es doch eigentlich ein guter Punkt, die Profis ranzulassen und deswegen machen zu lassen, der diese zweite Stufe, die ja mindestens genauso wichtig ist, also von der Etablierung im Markt zur Skalierung, dass man wirklich auch international tätig wird, und habe mich da mit dem Gedanken angefreundet. Und wie du schon gesagt hast, habe dann, also dieser Prozess redet sich jetzt so leicht, der hat tatsächlich ein Jahr lang gedauert, von Suche über Headhunter, dann natürlich über das eigene Netzwerk, über die Entscheidung, dann natürlich auch das Onboarding. Und das habe ich jetzt durchgezogen und bin jetzt quasi operativ aus ChargeX ausgestiegen, bin noch sehr, sehr nah an der Firma dran, also spreche regelmäßig mit dem Michael, mit meinem Mitgründer und auch mit dem Tobi, meinem Nachfolger. Also mein Nachfolger ist Tobias Scharfen, den kennt man vielleicht auch, von Has2B. Der hat quasi einen der größten Backend-Anbieter im Bereich E-Mobilität die letzten Jahre aufgebaut. Und da hatte ich wirklich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, dass er die Firma gut übernehmen kann. Mhm. Und ich bin auch weiterhin Gesellschafter. Also ich habe großes Interesse, dass die Firma weiter wächst und gedeiht und da erfolgreich wird. Aber ich bin operativ ausgestiegen, um mich jetzt einfach neuen Themen zu widmen.
Mhm. Und du bist ausgestiegen und dann hast du das gemacht, was man jetzt total erwarten würde als Startup-Gründer. Also wenn ich mir das vorstelle, ich hätte diesen Erfolg, den du jetzt wahrscheinlich hattest, ich hätte, glaube ich, irgendwie sehr lange Urlaub gemacht, also sehr, 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 sehr lange. Und du hast gesagt, ich mache jetzt einen LKW-Führerschein. Der eine oder andere Hörer wird wissen, das steht auf der Bucketlist, aber ich glaube nicht so weit oben wie jetzt bei dir. Was ist passiert? Wieso hast du dein Türschlüssel für das Startup quasi gegen den LKW-Schlüssel getauscht?
Ja, ich bin halt ein totaler Produkttyp und liebe halt diese Lösungen. Also wenn man ein Produkt entwickelt, Produktmanagement und dann natürlich auch im Markt etabliert, das ist das, was mir Spaß macht. Das heißt auch die erste Generation, zweite Generation von dem Aquäduktsystem, das hat mir so viel Freude gemacht. Und ab einem gewissen Punkt war ich halt immer weiter weg davon, weil ich natürlich als CEO irgendwie, ja, viel Entscheidungen treffen muss, viel Management-Themen habe, aber wenig bei der E-Mobilität bin. Und deswegen, ich habe keine Pause gebraucht oder kein Sabbatical oder so. Tatsächlich bin ich schon 2-3 Wochen mit dem Tesla auch nach Marokko gefahren. Also da bin ich so eine Wüstenrallye mitgefahren.
Wow.
Das war so mein
der
einzige Urlaub, den ich so gemacht habe. Aber ich wollte halt wieder nah ran an die Technik und an das, was gerade passiert. Und ich wusste eben auch schon, das hat natürlich in die Entscheidung auch mit reingespielt, dass gerade im Bereich Schwerlastlogistik oder schwere LKWs auch die Elektrifizierung keinen Halt macht. Und vielleicht sogar, also da waren so Indizien, dass es sogar sehr, sehr schnell gehen könnte. Und da habe ich gemacht, das Thema interessiert mich total. Ich bin total technisch interessiert an diesen LKWs. Und da wollte ich irgendwie mit dabei sein und mitspielen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wow, jetzt habe ich unternehmerische Erfahrung, ich mache da gleich was Neues und quatsch damit. Aber eigentlich klappt es nicht. Denn wenn du mit Logistikern sprechen willst oder auch mit den großen Entscheidungsträgern, dann musst du auf einer Augenebene sprechen und du musst wissen, von was du da redest. Und deswegen war für mich sehr, sehr klar, du hast schon angesprochen, dass ich einen LKW fahren muss. Also ohne Praxiserfahrung kann ich doch da überhaupt nicht mitdiskutieren und denen diktieren, was sie vielleicht kaufen sollen oder welche Lösungen sie nutzen sollen. Und deswegen habe ich nebenbei quasi immer abends schon meinen LKW-Führerschein gemacht. Hat natürlich nichts mit Elektromobilität zu tun, weil da fährt man einen Diesel-LKW. Man lernt auch 0,0 über Elektrotrucks in der Fahrschule. Das ist noch schlimmer als bei den PKWs. War auch so, in dem Lehrbuch war ganz lustig, da werden so die alternativen Antriebe erklärt. Und da war ein Hybrid-LKW, Wasserstoff-LKW und dann hört es Buch auf. Ich dachte, fehlen da jetzt Seiten oder? Also total lustig. Aber genau, den LKW-Führerschein habe ich nebenbei gemacht, mit dem Ziel eben, eine gewisse Zeit lang wirklich auf dem Bock zu sitzen, mit dem E-LKW eben rumzufahren. Denn ich habe so das Gefühl gehabt, dass eben jetzt die Langstrecken-LKWs langsam kommen. Jeder Hersteller mittlerweile einen im Angebot, aber es gibt keine Infrastruktur dafür, um im Fernverkehr damit zu fahren. Denn Fernverkehr war das, was mich eigentlich am meisten gereizt hat. Aber es gibt eben die Ladepunkte, die jetzt die ganzen Betreiber entsprechend für die PKWs aufbauen, auch mit sehr hohen Ladeleistungen, die aber aufgrund unserer Stammtischproblematik gerade in Deutschland nicht gut ausgelastet sind, weil gar nicht so viele E-Autos nachkommen. Das heißt, es ist so ein perfektes Momentum, eigentlich der Welt zu zeigen, wie man denn im Fernverkehr so ein E-LKW fährt. Und das war eigentlich so der Hintergedanke, warum ich den Führerschein auch gemacht habe und dann eben nach der Story von Judge X eben im Fernverkehr mit dem E-LKW fahren wollte.
Das heißt, du hast quasi total altruistisch überlegt, du nutzt jetzt diese Lücke, die da ist, bevor es ganz viele Schlangen an den Ladesäulen und Ladeparks gibt und machst die mit noch mehr voll, also mit noch mehr Fahrzeug und blockierst die noch länger. Oder, also, weil so ganz erschließt sich mir noch nicht, wenn du eigentlich in das Laden, also wenn du weiter beim Laden bleiben wolltest von LKW, wieso du dann nicht dich irgendwie mit, warum es kein Aquädukt Plus gibt oder irgendwas in der Art und du nicht direkt die Ladeinfrastruktur aufbaust oder dich damit, weil vernetzt bist du, das ist, glaube ich, steht außer Frage. In der Branche kennt man dich auch, du kennst auch den einen oder anderen und warum man da nicht einfach ein neues Produkt anbietet, das es vielleicht auch wieder ein bisschen mit Out-of-the-Box-Denken eben möglich macht und man sich dann gegen die großen Siemenses und Alpitronics und die anderen mit einer Alternativlösung durchsetzt. Das wäre nämlich mein erster Gedanke gewesen, als wir damals darüber gesprochen haben, dass du überlegst, was du, wie man das machen könnte, was da ist, dass das nicht einfach kommt.
Ja, 2 Punkte, relativ einfach. Man muss einfach diese Praxiserfahrung vorab haben, um zu wissen, welche Lösung man denn eigentlich braucht. Weil jetzt einfach zu sagen, okay, das, was bei PKWs funktioniert, brauchen wir auch für LKWs, Punkt aus, Ende der Diskussion, let's go. Das ist, glaube ich, ein bisschen naiv. Also man muss schon auch wissen, was die Logistiker wollen, wie die LKWs funktionieren, wie das auch mit den Reichweiten ist. Man hat ja da schon ein paar andere Rahmenfaktoren, weil einfach die Energiebedürfnisse oder auch die Distanzen ganz andere sind. Man hat auch das Thema Lenk- und Ruhezeiten, was ja einen großen Einfluss hat auf die Lademöglichkeiten beim LKW. Und das muss man einfach erleben, wie das so ist. Oder ist es an der Rampe laden vielleicht wichtiger als das klassische öffentliche Laden? Das wollte ich einfach verstehen. Deswegen wollte ich unbedingt mit dem LKW unterwegs sein. Und das andere ist auch immer Timing. Also man braucht ein gewisses Momentum, wenn man eine Firma aufbaut. Und gerade... Ja. Würde ich fast sagen, ist auch die Stimmung ein bisschen schwierig. Es ist ja auch diese KSNI-Förderung für die LKWs weggefallen. Gerade wissen die Logistiker nicht so richtig, was passieren wird. Aber es ist eine Frage der Zeit. Also es wird die nächsten 1, 2, 3 Jahre sehr, sehr schnell gehen. Aber jetzt sofort irgendwie naiv mit einer Startup-Idee loszulaufen, war für mich einfach der noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Deswegen diese Zwischenstufe, die ich jetzt gemacht habe. Und deswegen, genau, wollte ich eben mit dem LKW unterwegs sein.
Ja, ich hätte eigentlich überlegt, ob wir vielleicht jetzt zuerst zur IAA hüpfen, aber ich glaube, es wäre doch ganz schön, wenn wir dann einfach mal zu deiner Erfahrung gehen. Du bist aktuell unterwegs. Wo lädst du deinen, oder fangen wir anders an, mit was für LKWs fährst du denn? Du fährst ja relativ viele verschiedene.
Ja, erst die Frage, wie komme ich an die LKWs ran? Weil die sind ja schon teuer und selten.
Und gut, genau. Ja, okay.
Und die erste naive Idee war natürlich, ich habe so ein Pitch-Deck gebaut, dass ich sage, hier Elektro-Trucker oder quasi Fernverkehr elektrisch. Und das habe ich an die ganzen großen LKW-OEMs geschickt und habe gesagt, hey, ihr habt so ein Produkt, das ihr vermarkten wollt, ich habe Lust, damit rumzufahren, lass uns doch irgendwie so ein Influencer-Ding bauen und ich filme darüber. Und das fanden die alle ganz toll und haben auch teilweise geantwortet und gesagt, super, Tobias, aber wir geben dir jetzt nicht einen 250.000 Euro Elektro-Truck, und weil ich ja gar keine Referenz in dem Bereich hatte, gell? Weder mit Content-Creation, okay, noch mit irgendwie Erfahrungswerten im Bereich Fernverkehr. Deswegen hat das nicht so geklappt. Und dann habe ich halt gepivotet, einfach überlegt, was kann man denn sonst so machen, und habe recherchiert nach Speditionen, die schon Elektro-LKWs eingeflottet haben. Und es ist gar nicht so schwer, an Speditionen zu kommen, aber das ist in 99% der Fälle Linienverkehr. Das heißt, von A nach B immer die gleiche Strecke und wieder zurück, von B nach A. Weil so werden heute E-LKWs gekauft. Nur wenn der Spediteur sich ganz sicher ist, dass dieser E-LKW funktioniert, dann kauft er vielleicht ein E-LKW. So ist die Welt heute. Und für mich, Linienverkehr ist natürlich stinklangweilig. Also da siehst du halt die Ladestation, die es da gibt. Häufig wird am Depot geladen. Das fand ich nicht so spannend. Entsprechend war ich auf der Suche nach einer Spedition, die auch Fernverkehr macht, und habe da einfach gegoogelt, rumtelefoniert und bin irgendwann auf ein Bild gestoßen von einem Spediteur, der 10 DC-Lader A 300 kW auf dem Hof aufgebaut hatte. Dachte ich, das ist schon mal eine gute Basis, das klingt erstmal gut. Und davor stand aber so ein 7,5-Tonner als Elektro-LKW. Ich habe gedacht, oh Gott, wieder Nahverkehr, also wieder relativ langweilig. Und ich habe dann einfach angerufen, das war die Spedition Nano Jansen. Und der Spediteur, ja, das ist der erste, der da ist, aber ich habe jetzt irgendwie 25, 40 Tonnen bestellt. Die kommen jetzt alle bald. Und da habe ich mir gedacht, Jackpot, genau da bin ich richtig. Und habe ihm das kurz erzählt, was ich vorhab. Also ich war ja schon ausgebildet, das ist immer gut, wenn man quasi den E-LKW schon hat und auch diese Grundqualifikation. Ja. Du musst ja auch so eine Weiterbildung quasi machen. Das ist wie eine Berufsausbildung, die ich da nebenbei gemacht habe.
Also für den E-LKW brauchst du eine separate Ausbildung?
Noch? Wenn du gewerblich, okay, LKW fahren willst. Hat nichts mit dem E-LKW zu tun, ja, aber du musst quasi nochmal diese Grundqualifikation machen mit IHK-Prüfung. Also relativ aufwendig eigentlich. Genau. Und habe ihm erzählt, ich bin relativ schnell einsatzbereit, in ein paar Wochen kann es losgehen. Und dann haben wir uns einmal getroffen bei einem LKW-Hersteller, hat er mich gleich mit eingeladen. Und er hat relativ schnell verstanden, dass ich Reichweite erzeugen möchte und vielleicht sogar werde. Ich konnte überhaupt nichts beweisen damals. Und hat gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und das war der Deal. Ich bin ein stinknormaler Berufskraftfahrer aktuell, auch mit den entsprechenden Bezahlungen, die es da so gibt. Also nicht so viel bekommt man da. Und also wenig Bezahlung und harte Arbeitszeiten prägt so diesen Job so ein bisschen, oder lange Arbeitszeiten. Aber das war für mich total wichtig und richtig, dass ich auch einfach diese Truck-Experience mitbekomme, denn das ist ja schon ein harter Job. Das habe ich auch in den ersten Wochen gemerkt. Also die Belastung ist enorm hoch, der Druck ist hoch, die Verantwortung ist auch hoch, wenn man so einen 40-Tonner eben bewegt. Und die Wertschätzung in der Gesellschaft ist nicht allzu groß. Aber Luca, wenn du jetzt mal rumschaust in deinem Studio, irgendwie alles, was da rumsteht, auf dem Schreibtisch, überall, alles war mal im LKW drin. Und diese Berufsgruppe ist einfach so zentral für unsere Gesellschaft. Das ist unglaublich, ist mir auch noch bewusst geworden. Genau, deswegen wollte ich diese Experience haben. Und genau, wir sind uns einig geworden und er hatte eben diese LKWs bestellt, aber die Lieferbarkeit oder Lieferfähigkeit der Hersteller, die ist schon sehr begrenzt. Also eigentlich gibt es nur Volvo, der aktuell wirklich gut liefern kann, ist ja auch aktuell der Marktführer. Und mit diesem FH Electric, den gibt es seit ein paar Jahren, da haben sie auch technisch die letzten Jahre nicht so viel verändert. Den kann man sofort ordern, aber alle anderen Hersteller, die auch größere Reichweiten haben, die zieren sich so ein bisschen. Also die nehmen Bestellungen gerne entgegen und auch gerne Anzahlungen, aber liefern ist gerade ein bisschen schwierig. Deswegen,
schön.
Auch da perfektes Timing. Als ich angefangen habe, waren eben die zwei ersten großen E-LKWs da mit so einem Volvo FM Electric. Der hat dann 540 Kilowattstunden Akku, also schon ein bisschen mehr als der PKW, aber noch einen relativ klassischen Antriebsstrang mit Antriebswelle und ich glaube 12 Ganggetriebe, also wirklich aus dem Verbrenner 1:1 übernommen. Und mit dem war ich so die ersten Wochen unterwegs und habe so die ersten Routen gefahren. Der kommt so 300 Kilometer und ich habe damit einfach mich schon an die erste öffentliche Infrastruktur getraut, weil bis dato war halt einfach im Depot laden, über Nacht laden, dann eine Tagestour fahren und wieder zurückkommen. Das war so der Modus, als ich eingestiegen bin. Und dann kamen aber die weiteren LKWs, die wurden step by step geliefert, deswegen war ich so dankbar für das Timing, denn der nächste LKW war ein Scania 40R, das ist einer von ganz wenigen in Deutschland, weil die auch noch nicht so ausgeliefert werden, der hat schon einen 624 Kilowattstunden Akku, wo die Battery Packs quasi seitlich dran montiert sind, und der Scania ist wirklich, der schaut total cool aus, weil er einen enorm langen Radstand hat und da entsprechend die Batterie Packs unterbekommt, auch einen klassischen Antriebsstrang, quasi auch mit wieder mit Schaltgetriebe, wieder mit Kardanwelle, also aus der alten LKW-Welt so ein bisschen, und mit dem bin ich dann schon quer durch Deutschland gefahren, also über die Kasseler Berge von Leer ganz oben eben nach Österreich, und das hat schon ganz gut funktioniert, und aktuell fahre ich ein Iveco S-E-Way das ist eh das ulkigste Auto. Das hat auch eine total wilde Historie, weil der aus dieser Nikola Iveco Kooperation kommt.
Genau, ja.
Also da ist eigentlich amerikanische Technik drin, aber das Fahrerhaus ist quasi ein Iveco oder ein italienisches Modell. Und der hat schon einen 738 Kilowattstunden Akku. Also wird immer mehr, so ein NMC Akku. Und der hat schon eine ganz neue Plattform. Das heißt, das sind wirklich zwischen den Achsen überall Akkus, also auch im Fahrgestell oder im Leiterrahmen. Und dann hat er schon eine E-Achse. Das heißt, die Elektromotoren, zwei Stück, sind hinten in der Achse verbaut, was einfach nochmal mehr Platz für die Akkus schafft. Und das ist so, würde ich sagen, das Konzept, wie es auch heute oder die nächsten Jahre quasi Anwendung findet, weil man einfach Platz braucht für die Akkus. Und mit dem, genau, fahre ich noch weitere Strecken. Und das ist so mein Fahrzeug, mit dem ich aktuell unterwegs bin.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass also wir haben ja hier immer wieder so LKW-Themen ab und zu auch im Podcast, dass gerade die LKWs halt auch mit so vielen Motoren letztendlich kommen. Ich glaube, der Scania hat doch drei Motoren oder sowas sogar.
Genau,
gell?
Ja.
Also auch, also was du sonst nur so von so Supersportwagen kennst, wenn du dann irgendwie vorne noch einen für irgendwie Torque Vectoring und sowas. Also finde ich total faszinierend, dass die LKW sich da auch so dann im Fahrzeug selbst die Antriebe letztendlich verteilen, um das alles hinzukriegen, selbst wenn sie nicht mit einer E-Achse fahren. Mhm. Aber ich meine, so ein E-Actros als Beispiel, dieser Longhaul, oder der E-Actros 600 heißt jetzt, glaube ich, wie auch immer, den haben wir 600 mal 40 umbenannt, mein Gefühl nach, der kommt auch mit zwei Antrieben an der E-Achse an. Aber was mich da interessieren würde bei der ganzen Technik, siehst du da schon irgendwie eine Richtung? Also gibt es ein Best-Case-Szenario oder ein Best-Practice-Ding, das sich so abzeichnet? Du hast schon gesagt, wir haben häufig noch so, ja, Standardsysteme wie Kardanwelle, Gangschaltung und so weiter. Aber so ganz ohne Gänge kommen ja die LKW trotzdem nicht aus. Dafür sind die Lasten einfach zu hoch, die dann durch die angesprochenen Kasseler Berge gezerrt werden müssen.
Genau, also der Standard, den man schon beobachten kann, sei es bei jetzt Volvo hat den neuen Antriebsstrang vorgestellt, auch auf der IAA, die haben noch keinen LKW gezeigt, aber dass man quasi eine E-Achse mit zwei Elektromotoren baut und eben ein automatisiertes Schaltgetriebe quasi mit mehreren Gängen, so 4 bis 6 ist aktuell üblich. Das ist eigentlich so, was man jetzt bei den meisten Herstellern sieht und was auch am meisten Sinn macht. Dadurch werden die Elektromotoren jetzt nicht so groß und nicht so leistungsstark. Und dadurch werden sie auch in gewissen Teillastbereichen quasi einfach effizienter fahren. Mein Iveco wiederum,
das ist doch einfach eine Rakete, oder?
Genau, weil der eben eine Eingangübersetzung hat. Das heißt, der hat kein Schaltgetriebe drin, wie man es quasi aus jedem Pkw kennt, wo man auch sagt, hey, eigentlich braucht man das gar nicht. So ein Porsche Taycan, der irgendwie so ein Zweiganggetriebe hat, sagt mir auch, das ist so Spielerei aus Zuffenhausen. Eigentlich braucht man es nicht, um hohe Geschwindigkeiten zu fahren, aber die machen es trotzdem. Und der Iveco beweist so ein bisschen, dass es auch geht, und der fährt sich schon unglaublich gut. Also der beschleunigt halt von 0 bis 90 in einem Schwung, hat über 1000 PS. Also das Ding geht wie Hölle. Das macht so viel Spaß zu fahren. Aber man merkt natürlich schon, dass diese Wucht, also die sollten an der Software vielleicht ein bisschen schrauben, dass sie nicht die volle Last auch bei ohne Auflieger irgendwie auf die Hinterachse lassen, weil also der Reifenverschleiß, den merkt man schon.
okay.
Deswegen, genau, diese exorbitante Leistung braucht man eigentlich nicht. Das macht Spaß als Fahrer. Man kommt die Kasseler Berge auch mit 42 Tonnen, dem 90. Berg hoch. Das ist wirklich verrückt. Brauchen tut man es natürlich nicht. Deswegen, da geht es am Schluss viel um Effizienz, weil natürlich diesen Verbrauch pro Kilometer, der hat großen Einfluss auf die Betriebskosten. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, in gewissen Bereichen über 80 km/h nochmal einen effizienteren Gang zu haben, der auf den Elektromotor abgestimmt hat, das wird sich leider durchsetzen. Also den Iveco, den gebe ich nicht mehr her. Den fahre ich so lange, wie es nur geht, so lange, wie er fährt. Frage ist, wie lang. Aber der macht total viel Spaß und ich will nichts anderes fahren aktuell.
Werbung.
Der Auto, Motor und Sportkongress geht in eine neue Runde. Bereits die 15. Ausgabe geht am 24. und 25. September in München an den Start und öffnet für die Gäste und Speaker die Pforten der Allianz Arena. Dort auf der Bühne erwarten euch wieder jede Menge Hochkaräter. Mit dabei ist beispielsweise der Ex-VW-CEO Herbert Diess, der Chef des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Johann Rockström oder auch Audi-Chef Gernot Döllner oder Porsche-Vorständin Barbara Frenkel und viele, viele mehr. Und als wird das noch nicht reichen, starten wir den Kongress dieses Jahr mit einer KI-Fachtagung und suchen dort bei der AI Startup Challenge nach den besten Startups und ihren KI-Lösungen für die Mobilitätswelt. Und wie es sich für einen guten Wettbewerb gehört, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Nämlich ganze 100.000 Euro für die beste Idee. Darum laden wir euch alle herzlich ein, am 24. und 25. September zu uns nach München zu kommen und euch die Speaker und Panels anzuschauen und natürlich auch das ein oder andere Startup kennenzulernen. Wir werden mit dem Podcast wie immer auch vor Ort sein und für euch ein paar Folgen aufzeichnen. Alle Infos zum Kongress, zur Anmeldung und den Tickets findet ihr auf ams-kongress.de und den Link packe ich euch natürlich auch noch in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge. Du hast es vorhin schon angesprochen, ein großes Thema ist das Laden tatsächlich unterwegs. Du hast keine Lust auf Depotladen, verstehe ich, das fühlt sich wahrscheinlich auch, wenn man vor allem die Erfahrung sammeln will, langweilig an. Das heißt, du fährst ganz normal auf dahin, wo ich mit dem E-Auto auch hinfahre. Oder wie läuft das? Weil mit dem LKW, ich stelle mir so vor, dass es nicht immer einfach ist.
Das trifft es ganz gut. Also davor war die Vorurteile, das geht ja gar nicht. Also auch die BGL, so genau, der größte Verband im Bereich Logistik, sagte, oh, wir haben ja gar keinen Megawattlader und deswegen kann man ja nicht Fernstrecke fahren. Und ich habe mir gedacht, ist das so? Also muss man dann nicht erstmal ausprobieren und schauen, welche Ladeleistung eigentlich man wirklich braucht. Und deswegen ein ganz, ganz zentrales Argument beim Laden ist eben diese Lenk- und Ruhezeiten. Denn wenn ein Pkw-Fahrer sagt, er fährt 2000 Kilometer am Stück durch, dann muss man ihm das eigentlich glauben, weil man kann ja nicht dagegen argumentieren und seinen Lebensstil irgendwie verändern. Aber ein Lkw-Fahrer darf das einfach nicht, denn ein Lkw-Fahrer muss nach 4,5 Stunden mindestens 45 Minuten stehen. Ob er will oder nicht, da kann er noch so viel Reichweite, der steht. Und deswegen diese Zeit zu nutzen zum Nachladen ist natürlich prädestiniert. Also das enabled auch diese ganze Elektrifizierung enorm, weil autonomes Fahren ist noch ein bisschen weit weg. Deswegen die Fahrer brauchen wir noch und die müssen entsprechend Pause machen. Und deswegen genau nutze ich natürlich das, was aktuell da ist. Das heißt klassischerweise 300 kW Alpitronics, die irgendwie von den meisten Betreibern aufgebaut werden. Oder eben auch die 350 kW Lader, beispielsweise bei Ionity. Das ist schon eigentlich das Minimum, was ich brauche. Also drunter 150 kW oder so braucht man unterwegs eigentlich dann doch nicht anfangen. Und die suche ich mir raus und dort lade ich eben. Und jetzt ist das Spannende, in diesen 45 Minuten, kann man sich jetzt ausrechnen, wird der Truck natürlich gar nicht voll, wenn man mit 300 kW lädt. Aber es ist auch gar kein Problem, denn ich bin da auch gar nicht leer. Also der klassische Case ist, ich fahre 100% geladen im Depot los, fahre dann meine 4,5 Stunden, man will ja auch ein bisschen Puffer haben, dass man nicht die Lenkzeiten überschreitet. Und dann ist der Truck so bei 40-50%. Und dann wird entsprechend nur so viel nachgeladen, dass ich die zweite Schicht fahren kann. Denn bei 9 Stunden ist ja auch wieder Schluss. Das heißt, ich kann ja dann nicht beliebig das weitermachen, sondern man darf maximal, also zweimal die Woche 10 Stunden fahren, in der Regel aber 9 Stunden, die man fahren darf. Und deswegen reicht es vollkommen aus. Man lädt dann entsprechend auf 80% wieder nach und fährt dann quasi wieder so auf 20-30% runter. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also, um deine Frage zu beantworten, ich fahre quasi zu den klassischen Ladepunktbetreibern, die es an der Autobahn gibt oder an den Autohöfen. Aber muss natürlich mir davor schon anschauen, ob das klappt. Denn das Beste ist natürlich mit dem Auflieger, man darf ja auch nicht vergessen, der ist 16,5 Meter lang. Also
du kannst ja nicht, ich bin immer höchst beeindruckt, spätestens, als ich meinen BE-Führerschein gemacht habe und dann irgendwie in engsten Lücken, mein Fahrprüfer war nicht ganz so nett, rückwärts da, ich glaube, ich musste 150 Meter rückwärts fahren mit dem Anhänger. Es hat alles geklappt, zum Glück, aber mir ging die Düse ohne Ende. Und wenn ich mir überlege, du hast jetzt so einen 16 Meter, der von mir war, glaube ich, 4,5 Meter. Das war irgendwie, das fühlte sich locker an. Aber mit 16 Metern dann durch enge Lücken auf einem Rasthof, wo dann deine Kollegen vielleicht auch noch nicht so super parken.
Genau, wir fangen mit dem Positiven an, denn es gibt mittlerweile dezidierte LKW-Ladeparks. Also Aral Puls ist da wirklich Vorreiter, kann man sagen, die wirklich die Ladeparks so designen, dass man eben reinfahren kann mit genug Platz und dann auch vorne wieder rausfahren kann. Die sind auch entsprechend verzeichnet. Und das ist natürlich, wenn ich die habe, dann nehme ich immer die. Gerade beim Untertagsladen ist es einfach unglaublich komfortabel. Und es gibt eben, deswegen sind auch die Autohöfe halt prädestiniert dafür, weil da einfach Platz ist. Und es gibt entsprechende Pkw-Ladeparks, die einfach so viel Platz davor haben, dass man da auch mit dem Auflieger stehen kann und vielleicht ein bisschen rangieren muss. Aber es geht erstaunlich häufig eben, dass der Auflieger dranbleiben kann. Allerdings gibt es einfach Regionen, wo man einfach laden muss und da jetzt einfach keine Stelle dabei ist. Und da sind auch wieder die Autohöfe halt sehr praktisch, weil man eben den Auflieger sehr gut abstellen kann. Das heißt, eine Sattelzugmaschine ist dann gar nicht mehr so groß, die ist breit, aber gar nicht mehr so lang, immer noch sehr sperrig, aber da passt man tatsächlich sehr gut an normale Parkplätze, die auch an den Ladestationen aufgebaut sind. Also wir reden jetzt nicht an so einem Supermarktparkplatz bei so einem McDonald's oder irgendwie in so Einkaufszentren, wo es einfach eng wird, sondern wirklich an Autohöfen und das weiß man ja, dass da die Parkplätze ein bisschen breiter sind und ein bisschen mehr Luft ist. Und das kommt entsprechend auch vor, dass ich entsprechend absattel, auch da ist man relativ schnell drin und da stellt man die Zugmaschine entsprechend hin und das ist natürlich in der Übergangszeit einfach eine gute Möglichkeit, eben trotzdem aufladen zu können. Und um diese Ladeparks zu finden, habe ich mir gedacht, ich lade mir jetzt so eine tolle Truck-Charging-App runter und filter danach. Pustekuchen, gibt's gar nichts. Also ich habe davor ein bisschen recherchiert, wo ich denn LKW-taugliche Ladeparks finde. Und jeder Truck-Hersteller hat jetzt schon so eine App. Irgendwie Scania hat auch so eine App, aber es sind halt alle drin. und wenig Informationen. Und deswegen habe ich halt früh damit angefangen, mir so eine eigene kleine Datenbank aufzubauen. Die verlinke ich quasi auch immer unter meinen Videos und auf meiner Website, um eben zu sehen, welche Ladeparks sind in LKW tauglich. Und ich habe mir da so ein Rating überlegt von A, B, C. Also A ist optimal, volle Ladeleistung und eben Durchfahrtsmöglichkeit. B ist auch volle Ladeleistung, aber rangieren, was aber auch meistens geht. Und C ist eben, ich habe einen Platz für einen Auflieger, ich kann den abstellen, aber muss quasi absatteln und mit der Zugmaschine hinfahren. Und das ist ein flächendeckend deutschlandweites Netz mittlerweile, wo ich sage, ich kann eigentlich überall hinfahren. Das funktioniert sehr, sehr gut.
Wie viele Ladesäulen oder Ladeparks hast du da bis jetzt so in deiner Liste drin?
Boah, die Genauzahl kann ich dir ganz sagen. Es sind jetzt nicht so viele.
Über den Daumen.
50, 60 Stück, genau. Man muss ja auch sagen, also die LKWs haben ja eine Reichweite, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, zwischen 400 und 500 Kilometer, unbeladen sogar kommt der Iveco 600 Kilometer. Das heißt, man ist ja schon, man hat da schon Distanzen zwischendrin. Und wenn ich jetzt quasi von Leer in Ostfriesland ganz oben nach Südosten von Bayern fahre, dann komme ich immer so bei den Kasseler Bergen irgendwo raus. Das heißt, da brauche ich so 5, 6 Standorte und dann irgendwie rund um Nürnberg oder Regensburg brauche ich nochmal ein paar Standorte. Das heißt, es sind immer so Cluster, wo man laden muss und man muss gar nicht überall in jeder Pampa irgendwie laden. Das heißt, es ist ja nicht so früher mit den Autos, die irgendwie 100, 200 Kilometer Reichweite hatten. Das sind ja LKWs, die wirklich weit kommen.
Wo du das kennst du ja auch von der Autobahn selbst, also an den meisten Strecken ist ja so, dass du alle 50 bis 80 Kilometer eine Tankstelle hast. Und ich glaube auch die Regelung für die, also von der EU über dieses Netz, für das europaweite ist ja auch, ich glaube für PKW sind es spätestens alle 60 Kilometer, aber nagelt mich bitte nicht fest. Ich glaube alle 60 und bei LKW ist es auch spätestens alle 200 Kilometer. Und allein da sieht man ja dann auch schon, was für Steps das sind, die da, wo dann mindestens eben diese Infrastruktur vorhanden sein muss.
Genau.
Bei der Logistik heißt es immer, es geht um Geld und um Zeit. Du sagst, es gibt dann Kategorie C, wie du es nennst. Ich muss absatteln. Und du sagst, es geht auch ganz schnell. Ich weiß, dass diese Zeitgefühle, die man da so hat bei sowas, vor allem als enthusiastischer E-Mobilist, sich manchmal anders anfühlen als jemand, der das macht, weil er muss. Wie viel Zeit brauchst du reell, wenn du ganz ehrlich bist, wirklich zum Absatteln, Umparken, Aufladen und so weiter wieder?
Also mittlerweile ist man da sehr geübt drin. Das heißt, das Abstellen dauert so 5 Minuten. Das geht rucki zucki, die Leitungen trennen etc. und die Sattelstütze runterkurbeln. Und man stellt den relativ nah am Ladepark auch ab. Und ich würde sagen, in Summe gehen so 10 Minuten verloren. Das stimmt. Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil im Vergleich zum Diesel-LKW. Ansonsten fahre ich aktuell genau die gleichen Touren von der Dispo oder Disposition, die geplant werden, wie die Diesel-LKW. Und bis jetzt bin ich immer pünktlich angekommen. Denn es ist eben nicht so, dass es auf die Minute alles getimed ist, sondern man hat halt auch Öffnungszeiten bei den Abladestellen, man hat teilweise Termine. Man kann da schon auch ein bisschen stretchen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also die Erfahrung, die ich mache, ist natürlich, es gibt verschiedene Betreiber, die verschiedene Preise haben und auch verschiedene Betreiber, die verschiedenen Komfort bieten. Also Aral Pulse ist ein gutes Beispiel. Sehr komfortabel, viel Platz, häufig nicht absatteln müssen, aber ist teuer. Das heißt aktuell, also bis die mal ein eigenes Abo rausbringen, dauert ja hoffentlich nicht mehr so lange. Aber da zahlt man eben über Elli aktuell 50 Cent die Kilowattstunde. Das ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Und bei Ionity zum Beispiel zahlt man 39 Cent oder auch teilweise bei EnBW. Bei EnBW kann man für die LKWs sehr, sehr selten hernehmen, zahlt man auch 39 Cent. Und ich ertappe mich schon dabei, dass ich die Route entsprechend anpasse, je nach Bedürfnis. Das heißt, wenn schnell gehen muss, dann nicht absatteln und ein bisschen mehr bezahlen. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann wird schon auf Kosten optimiert und dann nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit. Ist total spannend, wie sich das einspielt. Das sind aber genau die Erfahrungswerte, die ich am Anfang angesprochen habe, die man aus der Ferne einfach nicht hat. Deswegen ist das so zentral zu verstehen, was da abgeht, wie die Routenplanung abläuft, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Eine Info ist tatsächlich noch, dass ich natürlich den klassischen Fernverkehr im Einzelfahrerbetrieb mache. Es gibt ja schon auch die Fälle, wo man einen Mehrfahrerbetrieb hat. Das heißt, wenn der eine Fahrer fertig ist, fährt dann gleich der nächste Fahrer weiter. Die dürfen auch nicht unlimited fahren, die müssen auch Pausen machen. Aber da bekommt man natürlich höhere Tagesverleistungen hin. Und da würde ich sagen, das ist heute natürlich ohne Megawattladen elektrisch noch ein bisschen schwieriger. Aber das kommt gar nicht so häufig vor, wie man denkt. Also häufig hat der LKW-Fahrer einen eigenen LKW und kann es entsprechend planen. Und es ist, wie gesagt, einfach sehr individuell und nicht immer so unglaublich eng getaktet. Man hat doch auch viel Leerzeiten und die kann man perfekt zum Laden nutzen. Also ich habe bis dato einfach fast keine Einschränkungen gemerkt und genieße aber die Vorteile, die man hat. Nicht nur vom Fahrkomfort her, sondern auch CO2-technisch natürlich, aber auch Kostenvorteile, die man aktuell mit dem E-LKW auf jeden Fall hat.
Aber ich glaube, das weiß auch nicht jeder von unseren Zuhörern, ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie ist denn das, wenn du sagst, es kostet 10 Minuten und am Ende ist ja aber vielleicht doch, also diese 4,5 Stunden, die du fahren darfst, sind ja sehr hart, glaube ich. Also soweit ich das verstehe zumindest. Also 4:40 wäre jetzt nicht so cool auf der Fahrkarte. Wie machst du das denn dann, wenn dann doch die Ladesäule blockiert ist? Ich meine, als E-Autofahrer kennt man das, gerade in den Stoßzeiten, zu Ferien oder sonst irgendwas. Und dann ist da in den Kasseler Bergen, wo es sich vielleicht auch dann bald. Und dann stehst du halt da 10 Minuten vor und wartest. Und dann musst du doch nochmal rangieren und doch nochmal raus. Und dann Dinge, die passieren. Wie ist das, wie löst sich das für dich auf am Ende?
Weil es gibt da so ein paar Tricks, also erstmal vorab noch, wenn der LKW steht, dann geht es nicht auf die Lenkzeit. Das heißt, wenn ich irgendwo stehe und absattel, da ist die meiste Zeit, die ich hinten irgendwie am Auflieger rummache. Und das zählt gar nicht in die Lenkzeit mit rein. Das zählt nur in die Gesamtarbeitszeit. Die ist theoretisch auch bei 10 Stunden limitiert pro Tag. Punkt.
Ich finde schön, dass du das sagst. Okay. Genau.
Aber natürlich gibt es so ein paar Tricks, die auch jede Langstrecken-E-Pkw-Fahrer quasi kennt, dass man jetzt keinen Ladepark ansteuert, wo irgendwie eine Alpitronic-Säule steht, sondern quasi die Aral-Puls-Ladestandorte oder auch die von Ionity, die haben ja teilweise 12, 13, 14 Stalls und da ist es eigentlich tiefenentspannt. Es gibt schon auch, da gibt es ja Gründe dafür, warum Ionity teilweise an den Autobahnen nicht aufrüsten darf, obwohl die schon vorgerüstet sind, dass da irgendwie nur 4 Säulen stehen. Und da ist es ein, zwei Mal vorgekommen, dass man halt kurz warten muss. Aber die PKWs laden ja nicht so lange, das ist das Schöne. Wenn da ein LKW vor einem steht, dann müsste man halt ein paar
dann hast du halt länger gelitten, warten. Ja.
Aber die PKWs laden ja relativ schnell und deswegen bis dato war das nie wirklich ein großes Thema. Aber ganz klar, so kann man das jetzt nicht eben, so wird der Fernverkehr die nächsten Jahre nicht ablaufen. Ist ja viel Experiment von mir, um zu beweisen, dass es doch erstaunlich gut funktioniert. Also viele haben ja behauptet, es geht ja gar nicht und Fernverkehr klappt überhaupt nicht. Und also ich beweise ja jede Woche mit den Kilometern, die ich fahre, dass es sehr wohl funktioniert. Aber natürlich braucht die Zukunft dezidierte LKW-Ladeparks. Spannend ist natürlich auch die Diskussion das Thema Reservierung, dass man sagt, hey.
Ja, total. Also ich meine, da gibt's ja ganz, also es gibt ja ganz viele Elemente, wo man sagt, gerade für LKW wäre das spannend, was beim PKW immer so ein Goodie-Bequemlichkeitsding ist und beim LKW fühlt sich dann sehr schnell an, als geht's einfach ins Geld.
Total. Aber Reservierung ist glaube ich, so ein Thema, da beim Untertagsladen bin ich so der Meinung, dass man es vielleicht gar nicht braucht, weil einfach auch die Planbarkeit, Stau etc., da ist ein reservierter Ladepunkt, aber der LKW ist nicht da, also genau die gleichen Probleme, die PKW sollen auch haben und warum sich da die Reservierung ja gar nicht durchgesetzt hat, weil man immer gern dem Strom verkauft, der gerade da ist. Aber beim Nachtladen zum Beispiel, das ist schon ein Thema, also dass du halt diese 9 Stunden oder 11 Stunden Ruhezeit zum Laden nutzt, das macht total viel Sinn. Und da natürlich einen Ladepark zu reservieren und dort stehen zu können, ist gut. Weil da merke ich auch, dass natürlich die Lenk- und Ruhezeiten gerade ein Problem sind. Denn an diesem 300 kW-Lader kann ich ja nicht übernachten. Das wäre schon ein bisschen ja, unfair den anderen gegenüber. Aber es gibt aktuell keine Regelung, wo man dann quasi die Lenkzeit oder diese Ruhezeit unterbrechen kann und nochmal umparken kann. De facto geht dann eigentlich diese Ruhepause von vorne los. Und da kommt man auch in den Bereich rein, wo man sagt, da hat man eigentlich wirklich einen Nachteil im Vergleich zum Diesel-LKW, der halt dann einfach steht.
Das war das, was ich anspielte vorhin, also dass du ja am Ende dann wieder irgendwie losfahren musst. Also dein letzter Ladestopp, den musst du ja immer nochmal 10 Minuten von der oder 5 Minuten von der Ladesäule wegfahren, einplanen, bevor du dann zur Nachtruhe oder zu diesen 11 Stunden übertrittst. Richtig?
Genau, das ist ein Problem, denn genau, dann beginnt meine 9 Stunden Ruhezeit wieder von vorne. Da gibt's so ein paar Tricks, wie man die Fahrtenschreiber überlisten kann, also da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, ist alles auch nicht erlaubt, also deswegen bringt es auch nichts. Aber zum Beispiel, also da bin ich auch noch nicht ganz klar, wie denn die optimale Regelung aussieht, denn jetzt einfach zu sagen, der E-LKW-Fahrer darf die unterbrechen und der darf alles machen, das ist ja nicht im Sinne dieser Erfindung, denn die Erfindung ist ja dafür da, dass man sagt, der LKW-Fahrer soll sich ausruhen, der soll mehrere Stunden Ruhezeit haben, damit er einfach keine Gefahr für den Straßenverkehr darstellt. Und jetzt zu sagen, der hat einen Lader vielleicht, der vielleicht mal nicht so volle Leistung hat und dann nur 4 Stunden braucht der LKW und dann soll er umparken und dann 5 Stunden schlafen. Good luck, von diesem LKW-Fahrer auf der Straße zu verbringen. Aber zum Beispiel eine Sonderregelung wäre halt, in der ersten Stunde der Ruhezeit schläft man nicht sofort. Da geht man Abendessen, man geht duschen, man geht nochmal eine Runde spazieren mit dem Hund und dass man nach einer Stunde zum Beispiel nochmal umparken darf oder eben eine Stunde vor dem Antritt der Fahrt, sowas würde ich total in Ordnung finden und solche Regelungen braucht man unbedingt auf EU-Ebene und das versuche ich halt alles zu sammeln, zu strukturieren und dann natürlich auch in die Verbände reinzubekommen, denn da diskutiert irgendwie keiner drüber. Also die Verbände, die es aktuell gibt, die mauern eher, würde ich jetzt mal fast sagen, dass ja alles nicht funktioniert und dass man eher jetzt technologieoffen sein sollte. Aber es gibt wirklich konkrete Baustellen, die wir jetzt angehen müssen, damit es die nächsten Jahre einfach ohne Probleme funktionieren wird.
Ist auch spannend. Also wir hatten im Podcast beispielsweise schon Patrick Plötz hier, der sich vom Fraunhofer ja auch mit dem Thema Laden beschäftigt, der dann mit seinen Forschungen sagte, ja, also eigentlich reichen für den Durchschnitt aller LKWs 43 kW, glaube ich. Für alles, vom Fernverkehr bis zum Linienverkehr, wäre das der Durchschnitt. Natürlich, der Fernverkehr ist da dann weniger repräsentiert als das meiste, wie du ja auch schon festgestellt hast, ist der Linienverkehr, der den Großteil der Logistik einnimmt. Aber das 43 kW und Megawatt-Charging, sagt er, Nische. Also es ist nicht der Treiber. Und da kamen wir in dem Podcast auch auf den Punkt mit, wir sind jetzt bei 4,5 Stunden, dass du fahren darfst. Wenn wir es jetzt ganz hart sagen, könnten wir den Tag ja auch in 3-Stunden-Slots aufteilen. Damit würden LKW weniger Reichweite brauchen, wären dadurch dann deutlich günstiger in der Anschaffung und damit vielleicht auch deutlich attraktiver für den Logistiker. Also man hängt sich ja auch an diesen gesetzlichen Erfindungen mit der Lenkzeit. Ich meine, die 4,5 Stunden, beim PKW-Fahrer sagen wir, wenn wir Geschichten schreiben über Sicherheit, über Reisen, also sagen alle Experten, nach 2 Stunden hältst du bitte an, vertrittst dir die Beine und fährst dann weiter. Vielleicht sogar nach 1 Stunde im Idealfall. Einfach um den Kreislauf aufzufrischen. Das sind ja 4,5 Stunden auch schon viel zu viel. Also um noch klar bei Verstand zu sein. Und das fand ich auch spannend zu sagen, eigentlich ist es ja ein künstliches Konstrukt, auf dem man dann auch wiederum jetzt diese Regeln aufbaut mit, brauchen wir 600, 750 Kilowattstunden Akkus. Geht es nicht eigentlich auch besser und kleiner?
Ja, man darf den Fahrrad nicht vergessen. Also ich stimme soweit zu, dass natürlich die Ladeleistung gar nicht so kritisch ist und das zeigen ja auch die heutigen Ladeparks, wo man da gut unterwegs sein kann. Und man kann auch heute schon teilweise diese Ruhepausen splitten, dass man sagt, man macht untertags eine 3 Stunden Ruhepause, dann kann die Nachtruhe kürzer sein, das ist genau das, was du ansprichst. Also die Möglichkeiten gäbe es sogar, aber man darf halt den LKW-Fahrer nicht vergessen. Also gerade im Fernverkehr würde sich ja der Tag einfach verlängern, wenn man da mehr Pausen zwischendrin macht und nebenbei immer nachlädt, dann würde es natürlich in der Theorie alles schön aufgehen, aber der LKW-Fahrer ist trotzdem 2 Stunden länger in dieser Thematik drin und kann einfach nicht abschalten. Also diese Sozialvorschriften, die ist natürlich bei der Transformation, die darf man nicht vernachlässigen, weil wenn jetzt die E-LKWs noch zu Lasten der Fahrer gehen, also die Akzeptanz ist eh schon begrenzt, würde ich sagen. Man muss da schon Überzeugungsarbeit leisten und Erfahrungswerte sammeln. Aber da jetzt auch noch Steine in den Weg zu rollen, glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, es ist so ein Mittelding, dass es eigentlich mit den heutigen Sozialvorschriften und Denk- und Ruhezeiten eigentlich gut funktionieren kann. Aber klar, in der Theorie schaut die Welt nochmal anders aus. Die Praxis ist aber auch noch was anderes. Ja.
Wie siehst du das denn, wenn du mit anderen LKW-Fahrern dich auf der Fernstrecke beim Rasthof, ich meine, du siehst die ja dann abends auch, wenn du irgendwo unterwegs bist. Bist du da der Vordenker, der Verrückte, der Abschaum, der mit dem wollen wir nicht reden, der macht falsche Sachen, der macht uns unser Leben kaputt? Wie wird dir gegenüber begegnet?
Also ich würde sagen, es ist 50-50. Es gibt quasi die LKW-Fahrer, die da neugierig sind und sagen, ah, krass, jetzt sehe ich auch mal endlich ein, weil viel wird darüber geredet und in den Medien und stellen dann ganz, ganz viele Fragen, wie das so ist. Und ich kann doch, also ich habe eine grundsätzlich positive Haltung oder also ich finde das ja alles total technisch spannend und interessant. Und da kann ich die Leute, glaube ich, schon gut mitnehmen, dass sie sich einfach vorstellen können, was die nächsten Jahre dort passiert. Man muss ja von heute auf morgen jetzt nicht die ganze Flotte umstellen und nicht jeder wird ein E-LKW-Fahrer. Aber wenn man nur ein bisschen Fantasie hat, dann wird eigentlich die nächsten 10 Jahre das wirklich gut Anklang finden. Und dann gibt es halt die anderen, die halt schon einfach mit Vorurteilen ins Gespräch reingehen, die man dann aber mit so einem Iveco halt komplett aus dem Raum räumen kann. Also wenn man da mit so einem 300 Kilometer LKW kommt und sagt, ja, man muss da irgendwie 10 Stunden stehen, dann überzeugt man dich. Aber der Iveco ist eigentlich so ein Überzeugungstäter. Also der hat ja so viel Power, der hat so einen riesen Akku, der fährt lang. Und der ist ja nebenbei, das ist der leistungsstärkste LKW, den du gerade kaufen kannst. Also ich glaube, der Scania V8 hört so bei 770 PS auf. Und der Iveco hat im Peak, ich weiß gar nicht, ob das dann an der Achse ankommt, aber sogar 1200 PS. Es ist unglaublich.
Ja, aber ich glaube, da geht es um die Serienfahrzeuge. Ich glaube, es gibt schon so spezielle Actrosse, Arox, Geschichten, die so Schwerlast, super, ja, genau. Heavy.
Aber schnell sind die auch nicht.
Duty, Blödsinn. Nein, die sind kein, die haben aber halt Leistung, das knallt, weil die irgendwelche, keine Ahnung, wahrscheinlich Windradmotoren oder Tunnelbohrmaschinen ziehen können.
Aber durch solche Argumente quasi kann man dann Begeisterung auslösen und sagen, hey, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so schlecht. Und so denken die Leute zumindest drüber nach. Also in Gesprächen kriegt man die nicht sofort als Fan überzeugt. Mhm. Aber ich sag halt, folg meinem YouTube-Kanal, schau dir die Videos an, es funktioniert und so bleibt es hängen. Es gibt allerdings ganz, ganz wenig Menschen, die halt mit enormen, also wirklich wilden Vorurteilen in das Gespräch reingehen und sich eigentlich nur die Bestätigung abholen wollen, dass es ja alles Kacke ist und keine Zukunft hat. Und wenn ich dann sage, ist aber gar nicht so, dann gehen die einfach. Das hatte ich schon ein, zweimal. weil sie einfach so ein bisschen auch vielleicht die Argumente gar nicht hören wollen. Aber der Großteil ist offen für das Thema, ist interessiert. Wie gesagt, ich kann nur mal wiederholen, technisch ist das total, ist was anderes als beim Diesel-LKW, aber es ist mindestens genauso spannend. Auch die Details, gerade diese 800-Volt-Systeme, da lerne ich auch jeden Tag was Neues. Deswegen, genau, die Resonanz ist schon positiv auf das Thema.
Es gibt ja, du hast schon gesagt, es gibt quasi alle großen Marken, haben irgendwie einen Elektro-LKW. Ich habe mal früher gelernt, auch wir haben ja noch einen Partnerverlag ETM, wo dann Last Auto Omnibus und Transaktuell und sowas herausgegeben werden. Es gibt so Fahrermarken, Scania zählt dazu, wo dann die ganzen, auch Nicht-LKW-Fahrer sich das V8-Symbol von Scania auf dem, also auf den Arm tätowieren, auf ihre Autos kleben und. Also das ist so drauf. DAF ist auch so eine Marke. Wie wichtig ist denn in deiner Wahrnehmung in dieser LKW-Szene, dass diese Firmen vor allem dabei sind, weil die ja, also wenn die so als fahrerzentrisch gelten in ihren Produkten und weniger DB-Schenker-freundlich, ist das wichtiger, dass die das machen, als jetzt beispielsweise ein Daimler oder ein Iveco oder der, glaube ich, doch schon eher auf, ja, für den Logistiker an sich
Also man hat sich schon so ein Dilemma, dass natürlich am Schluss die Entscheidung der Logistiker trifft. Das heißt, die Meinung der Fahrer, muss man ganz nüchtern sagen, ist jetzt gar nicht so kritisch. Aber in Zeiten des Fahrermangels natürlich will man dem natürlich auch was bieten. Genau. Teilweise dürfen ja die Fahrer selber die LKWs konfigurieren. Man will dem natürlich schon ein Erlebnis bieten. Also den am Schluss abzuholen ist schon wichtig. Ich glaube, zu diesen eingeschworenen Scania V8, der das tätowiert hat, der müsste ja das Tattoo dann ändern. Der müsste ja dann statt dem V8 ein 800V machen.
Du könntest ja auch einfach einen 800 Volt machen. Also ja, weißt, genau. einfach noch mehr. Das wäre echt ein lustiger Move von Scania. Also genau. das Logo, einfach das V breiter ziehen.
Aber auf jeden Fall, also als ich mit dem Scania unterwegs war, mit dem bin ich auch mehrere Wochen unterwegs gewesen, also wenn die dann sehen, dass eben Scania auch so ein Fernverkehrs-LKW rausbringt, das ist natürlich schon mal spannend. Aber man muss sagen, ist ja mittlerweile jeder dabei. Jeder LKW-Hersteller hat eigentlich so ein Fahrzeug im Angebot. Mhm. Und ich würde schon das bestätigen, dass es wichtig ist, dass die alle in die gleiche Richtung laufen. Man merkt ja auch auf der IAA, also batterieelektrische LKW ist eigentlich ganz klar der Fokus. Jeder muss da was anbieten. Und deswegen wird es den nächsten Jahr höchst spannend. Ja.
Was waren denn deine Highlights auf der IAA? Ich glaube, da ist eine schöne Überleitung dahin jetzt.
Ja, also wie gesagt, es war jetzt nicht so das eine Highlight dabei. Natürlich, der Tesla Semi wurde ausgestellt. Also Tesla hat den über von Nordamerika hierher gekarrt über den Seeweg und hat die so ein bisschen demonstriert. Tolles Fahrzeug, also wirklich begeistert, den mal live zu sehen. Aber ich bin jetzt nicht viel schlauer als davor. Also der Dan Priestley, glaube ich, heißt der dieses Projekt leitet, hat auch so eine Keynote gehalten. Auch da war keine neue Info drin. Und sie sagen halt, ja, kriegen wir irgendwie hin mit dem europäischen Markt. Aber eigentlich, genau, war das ein bisschen schade, dass so technische Infos gefehlt haben. Denn die große Frage ist ja, was muss der Tesla Semi anpassen, dass er in Europa Anwendung findet? Denn er ist einfach zu lang, er hat zu viele Achsen. Es gibt ja schon europäische Zulassungsnormen, wo man Aerodynamik-Elemente durchaus verargumentieren kann, dass sie dann einen längeren Radstand haben dürfen. Also auch das Scania hat einen enormen langen Radstand, den sie damit argumentieren können. Aber was sie genau machen müssen, haben sie ja nicht gesagt. Spannend fand ich allerdings Windrose. Weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so die chinesische Kopie von Tesla. Ach. Das ist quasi der Semi genau kopiert. 1:1 das gleiche Design. Und die sind da ein bisschen offener. Die wollen auch in den europäischen Markt rein. Den konnte man auch Probe fahren. Und die haben relativ genau erklärt, dass man aus der 6x2 Sattelzugmaschine, also mit 3 Achsen, entsprechend eine Achse wegnimmt, dann das Fahrerhaus ein bisschen kleiner macht und dann kommt man in eine Dimension, wo man den zulassen kann. Also sehr konkrete Infos, fand ich auch total spannend. Und das war schon mal ein Highlight, weil der hat einen 730 Kilowattstunden Akku und laut Aussage von den Verkäufern hat eben diese Zweiachszugmaschine ein Gewicht von 9,8 Tonnen. Klingt jetzt viel, ist aber einfach mal 2 Tonnen weniger als alle anderen LKWs.
Ich wollte gerade sagen, normal sind die immer bei 10, 11 Tonnen, also locker, gell?
Genau, also der leichteste ist, glaube ich, der Scania mit 10,5 Tonnen und der Iveco, aber auch der Mercedes, doch die LFP-Akkus wiegt 12 Tonnen, also schon ein Brett. Mhm. Und das war echt schon so mein kleines Highlight. Ansonsten, genau, was ich schade fand, habe ich ja am Anfang angesprochen, dass natürlich Volvo absoluter Marktführer ist. Die verkaufen die meisten E-LKWs. Und die haben jetzt quasi ein 600-Kilometer-LKW angekündigt, kurz vor der IAA. Aber auf dem Stand war nichts davon zu sehen. Das heißt, da musste ich mich echt durchwühlen und habe dann eben auch herausgefunden, wie die E-Achse aufgebaut ist, wie sie das machen. Und da kann man schon daraus schließen, dass der nächste E-LKW quasi auch die Akkus in der Mitte hat und dann einfach mehr Batterien entsprechend unterbringt. Aber ansonsten, den E-Actros bin ich jetzt mal gefahren, endlich. Da war auch die Serienvariante. Davor waren sie immer so Prototypen. Und ist schon ein überzeugendes Ding. Also da ist alles drin. Während der Iveco ja so ein zusammengebasteltes Ding ist, wo keine Assistenzsysteme drin sind und klassische Spiegel etc., macht der Mercedes da schon einiges richtig. Also das ist ein vollwertiger LKW mit allen Assistenzsystemen, toller Leistungsentfaltung, LFP-Akkus, die man gut laden kann, hohe nutzbare Kapazität von 600 Kilowattstunden. Also war ich schon wirklich positiv beeindruckt. Was ich auch cool fand, ist der Scania, den wir aktuell haben, der ist schon gut mit 624 Kilowattstunden, aber die haben, obwohl der Markthochlauf ja noch gar nicht begonnen hat, also wir haben ja wie gesagt einen der ersten 20 Stück in Europa, haben die nochmal eine Variante vorgestellt, wo noch ein Battery Pack unter der Kabine ist, was für das Gewichtsverteilung ja total clever ist, weil da Platz ist und da hat er auf einmal 700, was ist es dann,
ich glaube 720 oder so müsste, oder?
728, glaube ich, genau. Ja, also noch 100 Kilowattstunden mehr. Und das ist dann auf jeden Fall also eins der coolsten Fahrzeuge, die man gerade fahren kann. Auch Scania mit dem neuen Interieur. Das heißt, die haben jetzt auch endlich mal digitale Displays und nicht so dieses Schalterwirrwarr der letzten 20 Jahre. Was aber den Scania-Fahrer leider ein bisschen gefällt. Deswegen haben sie es noch beibehalten. Genau, aber das waren so eigentlich meine Highlights. Ja. Mhm.
Aber das mit dem Akku unter der Fahrerkabine finde ich ganz spannend, weil ich durfte schon mehrmals auch mit den zum E-Actros irgendwie was machen. Und ich habe mich immer gefragt, warum da so leer ist an vielen Stellen, weil bei den meisten anderen Fahrzeugen ist dort dann halt irgendwie ein bisschen Wärmepumpe, bisschen Aggregate, aber so richtig vollgestopft, wie ich mir das sonst man aus diesem Bereich kennt, wo sonst dann irgendwie der Motor sitzt, der Sechszylinder oder was auch immer, ist es halt gar nicht, sondern da ist sehr viel Platz für Fantasien. Also, ja, aber da ist doch, hat das nicht der DAF auch, dass der da irgendwie einen genau. Akku schon hat?
Genau, DAF hat auch die Akkus drunter gepackt und am Schluss fragt man sich natürlich, wo die Akkus entsprechend hinkommen, damit man einfach mehr unterbringen kann. Aber ein großes Thema, das habe ich eben auch durch meine eigenen Erfahrungswerte herausgefunden, das Gesamtgewicht ist häufig gar nicht das Problem. Das heißt, man hat eben auch 2 Tonnen mehr, so ein E-Akku wird auf 42 genau. Tonnen wiegen und das gleicht eigentlich das Mehrgewicht durch den Akku auch ganz gut aus. Aber es geht viel um die Hinterachslast. Denn die sind nicht verändert, die dürfen maximal 11,5 Tonnen haben und dadurch ist man eigentlich am größten eingeschränkt. Das heißt, man muss irgendwie möglichst die Vorderachse maximal auslasten, weil da hinten auch der Auflieger drauf wirkt. Das heißt, ich habe schon gemerkt, dass man auch bei der Ladungsverteilung oder auf dem Auflieger enorm aufpassen muss, gerade bei den E-LKWs, dass man eben gerade bei sehr schwerer Ladung das möglichst weit nach hinten packt und damit so Rungen quasi das entsprechend sichert. Denn also der Iveco, den muss man nur schief anschauen, dann ist die Hinterachse schon ein bisschen überladen. Aber das sind alles so Learnings. Da muss man drüber sprechen, damit die LKW-Hersteller das entsprechend auf dem Schirm haben und das anpassen. Also haben sie natürlich sowieso auf dem Schirm, sind ja Profis. Aber das sind alles so Themen, die ich halt in der Praxis gemerkt habe, dass so die Hinterachslast im Leergewicht ein Entscheidungsfaktor ist, ob man den kauft oder nicht, meines Erachtens.
Spannend. Also auch so ein Detailding, wo, glaube ich, jetzt mal im ersten Moment auch der Laie sich nicht so aufgehoben
fühlt. Aber da habe ich noch ein paar Beispiele. Also es gibt mehrere technische Details, die ich in der Praxis rausgefunden habe, wo keiner drüber redet. Zum Beispiel eben gekühlte Ladekabel. Also dem Pkw-Fahrer, dem fällt es gar nicht auf, weil er häufig auch einen Pkw fährt, der gar nicht so eine Dimension lädt. Aber eben, dass bei ganz vielen Betreibern klassische luftgekühlte Kabel verbaut sind und dann diese
300... Die sind auch viel billiger, muss man dazu ja auch sagen.
Genau. Und ich kann mir auch die Diskussion bei den CPOs vorstellen, intern sowas verbauen wir für Kabel, wir verbauen die günstigen, weil das merkt eh keiner. Und der hält dann entsprechend 300 kW ganz gut aus für 17 Minuten und dann bricht er ein auf so 220 kW. Und als LKW ist es ja ein riesiger Pain. Und jetzt weiß ich auch genau, in welchen Details man das erkennt. Man erkennt es im Stecker, man erkennt es leider nicht in irgendwelchen Plattformen oder Backends oder Apps. Aber dass man auch diese Datenpunkte pflegt, sind dort gekühlte Kabel verbaut oder nicht? Also das war auch eine Erfahrung. Und da großes Lob an Aral Puls, die das wirklich konsequent fast in allen Ladepacks verbauen.
Genau.
Ja. Und so ein Shell Recharge oder auch teilweise eine EMBW halt sagt, das sparen wir uns lieber weg. Und jetzt rede ich drüber und jetzt können die dann sagen, hat sich doch gelohnt, dass wir da investiert haben.
aber das ist, wir haben das auch schon häufiger besprochen. Das Thema ist, wir haben auch über das Thema gekühlte Kabel. Das Ding ist, die gehen scheinbar auch häufiger kaputt. Also wenn du ein gekühltes Kabel hast, brauchst du mehr Sensorik im Kabel. Das dann, die haben ja Fallsensoren drin, dass wie oft lässt der E-Autofahrer, LKW-Fahrer den Stecker fallen. Und dann sind diese gekühlten Kabel halt auch häufiger irgendwie in der Revision. Und also es gibt viele Punkte, warum das nicht so sexy ist für den Ladesäulenbetreiber, die Dinge aufzubauen. Aber ja, wenn jetzt die LKW kommen, die dann auch auf Dauer diese Leistung ziehen, wird es halt spannend. Aber du hast bestimmt noch viel mehr.
Was gibt's auch schon
noch?
Alles gesehen, dass obwohl gekühlte Kabel verbaut sind, auch die Kühlung meistens nicht funktioniert. Also da habe ich schon teilweise einen guten Draht zu den ganzen CPOs, weil ich bin ja eigentlich der größte Ladestationstester in Deutschland gerade. Das ist ganz lustig, bei Ionity kennt man diesen Truck, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Den die zum Testen verwenden, die haben so einen Test-Truck.
Ach, ja, klar.
Diese Transporter, wo hinten halt irgendwie so Heizspiralen drin sind, wo sie einfach diese Energie wegheizen. Und ich kann das ja genauso mit meinem Truck, aber ich kann noch was Sinnvolles damit anstellen. Und halt regelmäßig über teilweise mehrere Stunden volle Leistung zu laden, das kommt selten vor. Und da die Zuverlässigkeit oder die maximale Leistung der Alpitronics oder auch von anderen Herstellern, die lässt dann schon zu wünschen übrig. Also es kommt selten vor, dass ich eine Woche habe, wo ich ohne Probleme das alles funktioniert, weil dann doch irgendwie Hitzeprobleme irgendwie, sei es im Kabel, in der Ladesäule etc. auftreten. Das ist schon wirklich spannend zu beobachten. Und ein weiteres Thema, das mir auch nicht so bewusst war, ist tatsächlich so diese 800 Volt und 400 Volt Thematik. Mhm. Es gibt ja noch nicht so viele 800 Volt PKWs. Irgendwie Porsche hat die, dann Kia Hyundai mit der eGMP-Plattform. Es gibt ja wirklich nicht so viele. Aber dass eben, oder wie das auch technisch gelöst ist, dass ein 800 Volt Fahrzeug auch an einer 400 Volt Ladestation laden kann. Also die meisten Schnellladestationen sind ja bis zu 1000 Volt, da hat man kein Problem. Da kann man entsprechend, also es geht ja immer um den Spannungsunterschied, der angehoben wird. Aber bei so kleineren Ladestationen, ich dachte mir immer, hey, 50 kW, wie du angesprochen hast, über Nacht lade ist ja eigentlich genial. Ich fahre einfach zu so einem Triple Charger, stell mich dahin für 12 Stunden, dann ist der Akku wieder voll. Pustekuchen. Die meisten LKWs funktionieren daran nicht, weil die entsprechend nur maximal 500 Volt liefern. Wenn du halt 500 Volt hast, aber einen 800 Volt Akku aufladen willst oder da irgendwie von 600 Volt auf 800 Volt hochziehen willst, dann kann das eine 500 Volt Ladestation überhaupt nicht. Und das mal zu verstehen, auch wie aufwendig das teilweise die Pkw-Hersteller lösen, damit es trotzdem funktioniert. Also da gibt es
dann. Ich wollte gerade sagen, die Pkw-Hersteller pitchen das ja letztendlich selbstständig im Fahrzeug hoch, damit sie an diesen alten Geräten letztendlich funktionieren.
Also da gibt es ja auch zwei Varianten.
Das heißt, der LKW hat das nicht dabei.
Genau, da gibt es ja bei PKS zwei Varianten. Einmal so ein DC-DC-Booster, der quasi ein separates Bauteil, das dann die Spannung noch umbringt. Oder eben eine andere Verschaltung des Battery Packs, dass man die Zellen so verschaltet, dass die auf einmal nicht 800 Volt haben, sondern 400 Volt. Ich glaube, der Porsche Macan, der neue, kann das. Oder auch der Cybertruck.
Ja.
Also noch nie drüber, da redet auch keiner drüber. Und ich glaube, bei Porsche ist
das. Das will ich jetzt so nicht sagen, wir haben ja schon darüber gesprochen. Aber ja, es ist jetzt nicht unbedingt Common Sense und überall das erste Gesprächsthema, das stimmt schon.
Aber der Hauptgrund auch, warum sie es einbauen, ist auch häufig das AC-Laden, dass sie ja quasi da einfach über den Onboard-Charger einfach eine gewisse Spannung erhöhen, die dann in den Akku rein muss. Aber AC-Laden ist ja beim LKW gar kein Thema. Also die neuen LKWs, nur der Volvo kann noch AC-Laden oder zum Großteil mit 43 kW. Der hat aber auch eine 400-Volt-Architektur, auch ganz spannend zu wissen. Die meisten haben jetzt eben die größeren Akkus und da haben sie das AC-Laden alle gestrichen. Also der Mercedes kann ich AC-Laden, Scania kann ich AC-Laden, mein Iveco kann ich AC-Laden. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der Thematik zusammen, dass man sich sowohl den Onboard-Charger sparen will, aber auch diese Booster-Thematik. Genau, und deswegen ist eben auch wichtig, dass man die richtige Ladestation anfährt. Und da gibt's ja auch diese von der EU-Norm, diese Labels in diesen Tankdeckeln, wo sich jeder mal gefragt hat, K, L, etc.
Genau, was soll das?
Ja. Wo man sich immer gefragt hat, hey, ist ein CCS? Ich war zwischen Typ 2 und CCS, kann ich selber noch unterscheiden. Aber das ist ein Punkt, weil K eben für bis zu 500 Volt steht und L für bis zu 1000 Volt. Und an K-Stationen eben die meisten LKWs nicht laden können. Aber find mal eine Lade-App, wo das hinterlegt ist. Denn es gibt sehr wohl 50 kW Charger, die mit 1000 Volt funktionieren, die so High-Voltage-Systeme drin haben. Oder auch diese HYG 50 von Alpitronic, die können das, glaube ich, auch.
Ja.
Aber das sind alles Infos, die muss man wissen als LKW-Fahrer. Und sonst steht man davor und regt sich auf, dass es nicht geht, ruft beim Betreiber an, der weiß auch nicht, woran es liegt. Und also
das aber es gibt schon ein paar, ich glaube, kann ich die ENBW Mobility App Plus App, sagt die nicht sogar, welche, ob das L oder K ist?
Das kann gut sein.
Ja.
Das kann gut sein.
Ich meine, es gibt ein paar, aber wahrscheinlich ist es auch nicht flächendeckend, weil dann ist auch wieder die Frage, gibt der Ladesäulenbetreiber das denn dann an, keine Ahnung, an Hubject und Co. weiter? Also, dass dann diese Daten überhaupt verfügbar sind, ist ja alles dann doch häufig sehr löchrig, diese Informationsschichten. Aber das ist super, super spannend. Wenn wir das angucken mit dem Laden dann und mit dem AC, finde ich das persönlich ein bisschen irritierend, weil ich dachte mir, dass eigentlich, um auch so eine Eintrittsschwelle für den E-LKW zu haben. Und die meisten werden Depot laden. Das heißt, die werden billige Ladesäulen aufbauen, dass wir dann so ein Revival der, wir können 64 Ampere AC laden. Also die Ursprungs-Zoe-Idee beim LKW wieder auf den Tisch kommt. Gerade auch mit der Idee von Patrick Plötz zu sagen, oder mit der Forschungslage, die sagt, 43 Kilowatt reicht völlig über Nacht, weil die meisten Liefer-LKWs stehen eh nachts.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Volvo so erfolgreich war, weil er eben auch dieses 43 kW-Laden so propagiert hat, dass die eben so günstige Charger mitgegeben haben mit diesem 125 Ampere-Stecker und dadurch konnte man immer in jeder Lagerhalle quasi den Truck nebenbei aufladen und jeder konnte den E-LKW mal testen. Aber eben durch diese Wandel mit 800 Volt und auch die höhere Flexibilität durch DC-Laden, also ich bin ja ein riesiger AC-Laden-Fan, das habe ich ja im ersten Podcast erzählt, ich bin der Meinung, dass PKWs mit einer gewissen Akkugröße ausschließlich mit 11 kW AC laden können und mein Tesla, jetzt tue ich wieder ein bisschen DC-Laden, aber den habe ich ja 60.000 Kilometer nur mit AC geladen, der noch nie einen DC-Ladevorgang gesehen, weil das einfach ohne Probleme funktioniert. Im LKW ist ja auch meine Vision der optimalen Ladeinfrastruktur eigentlich die, genauso wie bei ChargeX, dass sich der LKW mit dem Stromnetz verbindet, wenn er einfach steht. Der muss immer connected sein, dass da kein Mensch irgendwie interagieren muss. Und dann ist halt die Frage, wie lange steht der dort? Steht er jetzt 10 Stunden dort, vielleicht sogar noch länger übers Wochenende? Ist er nur 2 Stunden da, weil der Fahrer Mittagspause macht und dann wieder raus muss? Und dann willst du halt zwischen 50 kW und 300 kW, 400 kW vielleicht variieren. Also meine Vision sind auch eher so diese Dispenser-Lösungen, dass die Leistungselektronik irgendwo zentralisiert angebracht ist und dann quasi nur ein dünnes Kabel oder dickes Kabel dann zum Laden.
Ich vergesse, so dünn ist es ja nicht, ja.
Genau. Und da bist du natürlich durch die Flexibilität, hört halt AC-Laden mit 43 kW einfach auf. Zum einen wegen dem Standard und zum anderen, weil der Onboard-Charge natürlich einfach Dimensionen bekommt. Ich meine, Platz hätte man beim LKW, das ist, glaube ich, nicht das Thema. Aber da ist ja immer so das Rennen, wo geht's hin? Aber wenn jetzt natürlich alle großen LKW-Hersteller, deswegen ist es auch spannend, was der Volvo in der neuen Generation, ob der AC laden kann oder nicht. Das ist eigentlich die ganz spannende Frage, weil dann ist es eigentlich entschieden. Weil wenn es einfach kein LKW-Hersteller anbietet, dann kann man sich als Infrastrukturbetreiber natürlich auch noch so auf die Beine stellen. Funktioniert halt nicht.
Ja, auch spannend. Also ich habe mich vor allem gefragt, also beim LKW ist ja dann doch an vielen Stellen Individualisierung, auch wenn das sich für einen Nicht-LKW-Fahrer oft nicht so anfühlt, denke ich. Aber Individualisierung ein wichtiges Thema. Was die Anforderungen einfach von den Fahrern, von den einzelnen Logistikern angeht, dass man da nicht auch so einen gewissen Bauchladen hat als Hersteller und sagt, okay, wir bieten diese Komponente einfach mit an. Weil, also diese AC-Wandler sind ja letztendlich keine Raketentechnik mehr. Die gibt's, die kennt man aus dem PKW. Die sind von der Idee her vergleichbar. Hm. Und dann könnte man die einfach nehmen. Die haben vielleicht nicht diese lange Laufzeit, die sie dann angesteckt
sind. Das ist ja auch die Thematik mit dem Depotladen, das ja wirklich, würde ich sagen, bei den meisten LKWs 99% der Ladevorgänge ausmacht. Und da kann man ja sagen, ich brauche eh ein Bauteil, das einfach diesen Gleichstrom erzeugt. Und ob ich den jetzt gegen Aufpreis bestelle oder mir eine 50 kW DC-Lade hinstelle, ist quasi der gleiche Kostenfaktor. Bei den PKWs oder bei einer Zoe ist halt so, ich kann halt viel mehr Infrastruktur nutzen. Es hat quasi also ein komplizierterer Entscheidungslogik mit mehr Faktoren. Das ist halt beim LKW so simpel, dass man halt als Hersteller sagt, ja, wenn ich dem Kunden einfach einen günstigen 50 kW DC-Lader mit anbiete, dann ist es ja genau die gleiche Lösung für das Problem. Und wenn sie das einfach, die kann man vielleicht immer, kann man die Hersteller noch weiter auspressen und irgendwie günstig sourcen, die Bauteile. Vielleicht ist es in Summe dann sogar günstiger, als diesen Onboard-Charger einzubauen. Könnte sein. Mhm. Weiß ich auch nicht.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, wie schaut es in deinen Augen aus? Die Verkaufszahlen, auch weil das Angebot so ein bisschen lahmt, hinkt ja ein bisschen. Was glaubst du, ab wann sehen wir denn signifikante Mengen an E-Lkw? Oder wie triffst du denn auch schon LKWs, elektrische LKWs an Ladesäulen? Oder ist das mehr so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte?
Ich treffe sehr viele. Also in jedem Video treffe ich eigentlich einen anderen E-Lkw-Fahrer, auch der auf der Mittelstrecke unterwegs ist. Also ich kann nur jedem empfehlen, meine Videos anzuschauen auf YouTube. Da mache ich immer so einen wöchentlichen Vlog, wo ich wirklich aus der Fahrerperspektive berichte, wie das so ist. Und es ist zum einen total lustig, unterhaltsam und es funktioniert halt auch einfach. Und ich sehe immer mehr, auch von diesen Volvos rumfahren, die halt für den Nahverkehr angeschafft worden sind. Und dann halt der Spediteur sagt, hör, ich gehe das ganz gut, fahr doch bitte doch dahin. Und dann lädst du da noch auf und dann fährst du da noch hin. Und dann treffe ich die an der Säule. Und es sind wirklich total lustige Menschen, die man dort trifft. Und die gibt's auf jeden Fall. Aber natürlich, der Anteil der Elektro-LKWs ist noch ein bisschen geringer als die Verbrenner-Pendants. Aber ich bin sehr optimistisch, dass eben 2025, auch durch die CO2-Flottengrenzwerte, das ist natürlich das, wo du die Fahrzeuge in den Markt reindrücken kannst. Das heißt, jetzt ist gerade jeder LKW-Hersteller darauf erpicht, lieferfähig zu sein mit guten LKWs. Und eben, deswegen ist dieser Wegfall der KSNI-Förderung, wo du ja 80% der Mehrkosten finanziert bekommen hast, ein Segen für die Branche. Genau, aber ein Segen für die Branche, weil hinter dieser Förderung haben sich die LKW-Hersteller ja so versteckt. Also nur als Beispiel, diese Fahrzeuge, die wir da teilweise angeschafft haben mit Förderung. Ich glaube,
du musst die Förderung nochmal erklären, was da dahinter, weil das wird nicht jeder wissen. Was steckt dahinter und warum ist sie entsorgt worden? Wieso siehst du das jetzt als positiv?
Genau, also der Gag war, man wollte das halt fördern, dass E-LKWs angeschafft werden, aber der Anschaffungspreis ist deutlich höher. Deswegen hat sich der Staat was Tolles ausgedacht, dass er eben 80% der Mehrkosten fördert. Das heißt, man nimmt einen vergleichbaren Diesel, was der kostet, und dann wird quasi 80% der Mehrkosten gefördert. Man muss immer noch selber Geld auf den Tisch legen, aber dann kann man sich einen E-LKW anschaffen. Und das ist halt bei ganz, ganz vielen Logistikern gut funktioniert, die ersten ein, zwei Fahrzeuge anzuschaffen. Wir haben relativ viele gekauft und da geht es viel um das Gesamtkonzept. Also auch mit den Ladestationen, die du auch fördern lassen kannst, also da auch großer Teil der Anschaffungskosten. Und je mehr LKWs du hast, desto mehr Ladeinfrastruktur kannst du auch fördern lassen. Und ganz wichtig, es ist quasi CO2-basiert. Das heißt, du hast nur einen Zuschlag bekommen, wenn du auch hohe Fahrleistungen vorweisen kannst. Mhm, das ist auch total interessant, dass man sagt, Nahverkehr ist mit dem E-LKW eigentlich der erste Schritt, aber die CO2-Emissionen entstehen auf der Fernstrecke. Und eigentlich ist der Bereich deutlich wichtiger als der Nahverkehrs-LKW, weil der einfach viel, viel mehr Kilometer fährt. Und so war auch das Förderinstrument aufgebaut. Das fand ich eigentlich total spannend und richtig, denn der Fernverkehr, wie gesagt, der emittiert so viele Emissionen, das ist unglaublich. Genau, und diese Förderung, die gab es eben, hat einen guten Anschub gebracht und jetzt quasi mit dieser Haushaltskonsolidierung und auch mit der Schuldenbremse, die man dann doch durchziehen wollte, ist dann das Förderprogramm auch quasi rausgefallen. Erstmal Schock, deswegen auch für mich, ich wusste, die nächsten Monate kommen jetzt nicht so viele E-LKWs nach, weil einfach erstmal natürlich nichts bestellt wird, aber die Listenpreise, die in diesen Förderaufrufen drinstehen, die wir also oft nicht bezahlt haben, aber die sind ja krass, also das sind teilweise 350.000 Euro plus an Listenpreis drin. Und wenn du dann mal die Zählpreise pro Kilowattstunde rechnest, dann ist es einfach nur frech, was die LKW-Hersteller da aufgerufen haben. Und jetzt ist es halt nicht mehr kompetitiv. Mhm. Und jetzt merkt man schon, jetzt sind ja auch die Preise, was die LKW-Hersteller teilweise aufrufen, sind mal schnell 100.000 Euro weg.
Und ich meine, das ist so wie bei der E-Auto-Prämie auch gewesen, dass dann plötzlich Tesla hat es vorgemacht, wir ziehen mal 15.000 Euro oder sowas von einem Auto ab, geschwind.
Und das bei LKWs ganz genauso, deswegen ist es was Gutes. Natürlich erstmal nicht gut, weil, wie gesagt, die ersten Monate oder jetzt auch aktuell, glaube ich, werden nicht so viele bestellt, aber das wird sich lösen lassen. Denn das Instrument, also Preiskampf als Instrument zwischen den LKW-Herstellern, aber auch quasi diese CO2-Flottengrenzwerte, die jeder LKW-Hersteller einhalten muss, da bin ich gerade dabei, das auszurechnen, wie viel E-LKWs eigentlich jeder Hersteller zulassen muss. Das kann man sich ja perfekt ausrechnen. Und deswegen ist bei Mercedes ja auch so viel Druck drauf. Also der E-Actros, zufälligerweise liefern die halt erst 2025 aus. Zufälligerweise ist der Scania, den wir schon haben, da haben wir ja neun weitere bestellt, kommen leider erst Anfang 25. Auch die DAFs, die wir bestellt haben, zufälligerweise kommen die leider erst 25. Also ist natürlich alles, weil sie sich dann besser anrechnen können. also argumentiere mit Lieferengpässen, aber das glaube ich nicht. und deswegen, genau, sind es mehrere tausend Stück pro Hersteller, die verkauft werden müssen. Und wenn sie nicht verkauft werden, werden die Preise sinken. Weil sowohl will man sich die Strafzahlungen vermeiden, aber aus Imagegründen will man die auch einfach nicht bezahlen. Man will sich ja nicht eingestehen, dass man das nicht hinbekommt. Und dadurch wird einfach viel passieren. Also auch Mylance wurde ja aus der Traufe gerufen. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Quasi das Lade-Joint-Venture. Das wollen sie nicht hören, aber das Ionity für Trucks, kann man sagen.
Der große das wollen sie gar nicht hören. Das habe ich schon, ja, das
ja, finde ich nicht gut,
die Idee. ich sehe es ganz genauso. Bin da,
genau. Also Daimler ist mit drin, eben Volvo mit Renault, aber auch Traton mit MAN und Scania. Also eigentlich genau. Großen Hersteller. Und die bauen jetzt so ein europaweites Ladenetzwerk auf, weil sie halt wissen, ohne so ein Netzwerk und ohne so ein greifbares Instrument wird man die LKWs nicht verkaufen können. Deswegen, also ich bin da, hörst du schon ein bisschen raus, sehr optimistisch gestimmt, weil diese Race of Competition funktioniert. Die LKWs werden immer besser, es wird um Preise gehen, um die Reichweiten. Es sind wirklich tolle Fahrzeuge heute schon auf dem Markt. Für die CPOs ist es ja ein geiles Business, da LKW-Ladeparks aufzubauen. Wenn ich heute CPO wäre, also Ladepunktbetreiber, würde ich ja keinen PKW-Ladepark mehr bauen, weil ich habe vorhin mal in die App reingeschaut. Ich habe jetzt bei Ionity in letzter Zeit 20 Ladevorgänge gemacht und 6 Megawattstunden geladen. Also, das ist einfach verrückt, gell? Weil einfach
das. Ja, vor allem, wie lang fährst du schon, ist die Frage. Also, das ist nicht der Jahresverbrauch,
sondern. Mit dem Fahrzeug, genau, so ein paar Wochen, ja. Also, theoretisch, genau, wenn ich jetzt noch viel mehr fahren würde, dann wäre das so, ja. Eigentlich, eigentlich das doppelt, also einen halben Monat wäre das ungefähr. Also, wären es 10 Megawattstunden eigentlich pro Monat, das kann man ganz gut sagen, ja.
Und ich meine, dann wirst du halt auch Abnehmer, also auf einer Ebene, womit du als CPO, als Ladesäulenbetreiber wirklich Geld verdienst. Das Problem ist ja, dass die Strukturkosten haben, die enorm sind, haben Netzkosten, Stromkosten, die enorm sind, weil sie diese Peak-Leistungen anliefern müssen und dann ganz lang gar nichts. Aber mit Industriestrompreis haben wir auch schon mal häufiger besprochen hier, haben wir da einfach ein Problem. Aber wo wir gerade von den Preisen sprechen, es gibt ja noch eine Neuerung, die gerade politisch auf den Weg gebracht wird, die ich mir als E-Autofahrer immer sehr gewünscht hätte, dass ich meinen Strom von zu Hause, meinen Stromtarif, an die Ladesäule tragen darf. Wie siehst du das? Du hast den Praxisblick, du bist mit Ladekarten, wenn ich es richtig verstehe, unterwegs oder auch mit Ionity-Abos und Co. Wie bist du da unterwegs und wie blickst du auf diese Ad-Hoc-Lade-Zukunft, die es dann im übertragenen Sinne ja doch wieder ist?
Also dieses Ladekostenwirrwarr, das wir aktuell ganz klar haben und eine große Barriere für die E-Autos ist, das hat natürlich bei LKWs aktuell genauso, weil es gibt keine dezidierten LKW-Ladetarife oder so. Also ich muss durch alle Abos durch. Aber es lohnt sich quasi bei jedem Betreiber ein Abo zu haben, weil...
Es ist tatsächlich so, also du hast hast du denn eins?
Also bei den großen, ich kann es sagen, Aral Puls, bei Ionity, bei EMBW, ich glaube Faste nicht, weil die wollen keine LKWs haben. Die werden tatsächlich manchmal ganz praktisch, aber die sind wirklich, die haben das nicht ganz verstanden. Die verdichten
die Boden haben sie ja so. Fast immer als Durchfahrt. Deswegen, ja. Ich finde, der Fastnet ist prädestiniert dafür. Ich habe auch damals im Podcast mit Linda Boll gesprochen, dann war so, und LKW, macht ihr das auch? Nee, finden wir jetzt noch nicht so richtig. Und ich so, aber
ja, da meine These,
wenn es denn kommt, wäre es da.
Das wird sich bald ändern, weil jeder will gerne Geld verdienen und sich konsequent gegen LKWs zu wehren, macht absolut gar keinen Sinn. Also, und die argumentieren immer mit der Verdichtung des Bodens, dass das schwere Gewicht der LKWs das nicht aushält, aber ich glaube, ein Risiko ist natürlich auch, dass die LKWs irgendwas kaputt fahren. Ist ja auch mal vorgekommen, dass sie so eine Säule mal umfahren und so. Aber mal schauen. Ich glaube, dass jeder CPO da eine gewisse Strategie zurechtlegen muss, wie er damit umgeht in den nächsten Jahren. Aber ich habe überall quasi ein Abo bei den großen Betreibern. Viel mehr braucht man auch nicht. Also die ganzen Stadtwerke oder irgendwie so diese Nischenanwendungen, die habe ich alle nicht. Ich schaue bloß an der Autobahn. Genau, Shell Recharge gibt's noch als Betreiber. Wobei da das Abo, das ist nur für Privatkunden und ist so ein Test und ist auch gar nicht so günstig und bei 400 Kilowattstunden pro Monat limitiert. Das ist quasi ein Ladevorgang.
Yeah.
Also total lustig. Jedenfalls, das macht Sinn, sich da auseinanderzusetzen, weil die Abos so nach ungefähr 10 Minuten laden, lohnt sich die. Also wenn die einen Ladevorgang macht, dann lohnt sich das Abo. Und ich finde, das ist ja ein professionelles Umfeld. Gell? Ich bin ja Berufs-LKW-Fahrer, deswegen sich da mit den Ladekarten auseinanderzusetzen, gehört für mich mit dazu. Von Privatkunden kann man das vielleicht nicht so ganz erwarten, verstehe ich auch alles, aber da willst du natürlich jeden Cent optimieren, weil eigentlich, wir wissen ja, eine Kilowattstunde pro Kilometer verbraucht der Truck. Das heißt, die Cent pro Kilowattstunde, die man zahlt, ist ungefähr auch der Frachtkilometer. Also
Verstehe.
Pro Gesamtladung. Deswegen hat das schon einen riesigen Hebel auf die Kosten. Aber du hast angesprochen, also da wird es auch Konkurrenz geben, also der den günstigsten Preis hat. Und wenn ich Flexibilität quasi im Laden habe, dann werde ich natürlich immer zum günstigsten Anbieter fahren. Deswegen lade ich ebenso viel bei Ionity, obwohl die gar nicht so LKW-tauglich sind. Aber es ist halt einfach günstig. Punkt aus. Aber du hast angesprochen, eben mit dieser Förderung der öffentlichen Ladeparks, die jetzt ausgeschrieben worden ist, gibt es ein sogenanntes Durchleitungsmodell. Ja. Und dadurch kann in der Theorie, deswegen, Luca, ich kann noch nicht so viel drüber reden, weil ich auch sehen will, wie es funktioniert, weil vielleicht gibt es da auch wieder Stricke, dass es irgendwie nicht so attraktiv ist, also, dass man eben seinen Eigenstromtarif, der im Gewerbeumfeld sehr günstig ist, also wir zahlen ja wenige Cent pro Kilowattstunde im Gewerbeumfeld, dass man die mitnehmen kann. Auf der anderen Seite ist ja auch im Gewerbeumfeld die Netzentgelte eigentlich der größere Faktor. Und wenn es da dann indirekt wieder aufgeschlagen wird, weiß ich nicht, ob es das Durchleitungsmodell wirklich so den Impact haben wird, den man sich erhofft, weil die CPOs natürlich Unternehmer sind. und da natürlich erstmal dagegen sind und schon einen Trick finden, irgendwie das dann auszuhebeln. Aber deswegen müssen wir beobachten. Ich werde es auf jeden Fall testen, wie das funktioniert.
Ja, also wir hatten ja letzte Folge mit EVPay, mit Felix Blum, wo wir im Prinzip, da ging es dann mehr ums Ad-Hoc-Laden, aber wo es auch schon darum ging, wer denn unterwegs von einer Has-to-be über ein Hubject und die Aggregatoren und wie sie alle heißen, diese Vermittler unterwegs alle die Hand aufhalten und damit den Strompreis für den E-Auto-Kunden aktuell irgendwie, also Felix sprach davon, dass es 30-35% sind, die in Anführungszeichen künstlich zu hoch ist als der Strom für sich mit den regulären Durchleitungskosten fürs Netz, also auf einer sehr physikalischen Betrachtung eigentlich kosten müsste und wenn das mit einer Kreditkarte bezahlt würde, eben billiger ist. Deswegen arbeiten die an einem System, dass du mit Kreditkarte ad hoc bezahlen kannst und es nicht mehr so ein anstrengender Intercharge, was auch immer, Nervkram ist. Ja. Oder auch mit den Kreditkartenterminals, die es heute sind, die auch zum Teil sehr teuer sind. Du hast jetzt gesagt, dass du verschiedene Ladekarten hast. Wie machst denn du das eigentlich? Musst du als Fahrer das selber bezahlen? Und dann gehst du zu Nano Jansson und sagst, guck mal hier, oder kriegst du es als Lohn on top, Spesen?
Nee, also das ist halt natürlich die Firma.
Weil ich stelle mir das schwer vor, dass dein Arbeitgeber sagt, guck mal, hier hast du 18 Ladekarten, oder du sagst nur von 4, glaube ich, hast du gesprochen. Wie läuft das denn eigentlich, dass du da so rumprobierst?
Ja, ich nutze auf jeden Fall die Firmenkreditkarte, also das über das eigene Konto zu laufen, da wäre schnell das Konto leer.
Weil, also genau.
Die Dimensionen, das kannst du ja mal ausrechnen, was 6 Megawattstunden irgendwie an Strom kosten, auch wenn es günstig ist pro Kilowattstunde. Aber genau, ich habe eine Firmenkreditkarte, mache mir entsprechend die Accounts, muss ja auch quasi hinterlegte entsprechende E-Mail-Adressen, also auch die Rechnung direkt an die Firma gehen und baue mir das so zusammen. Jetzt wird es natürlich schwierig, das zu skalieren, weil wir haben ja sehr viele E-LKWs, wir haben in Summe wir haben ja so viele neue auch bestellt jetzt auf der Messe. Also wir haben jetzt nochmal 10 E-Actros bestellt und 5 MAN ETGX. Also wir haben jetzt wirklich jeden Hersteller vielfache Ausführung bei uns in der Flotte. Also neben den 10 Scanias, neben den 10 DAFs und eben 2 Ivecos und 2 Volvos. Also da ist wirklich alles vertreten. Und jetzt geht es ja darum, irgendwie auch so Flottentarife anzubieten oder so Flottenportale. Da wird es halt schon kompliziert, weil wenn du bei jedem Betreiber ein Flottenportal brauchst, dann wird es halt echt unübersichtlich. Also wir haben mit EVE Go angefangen, aber das ist natürlich relativ schnell nicht preislich interessant. Der Komfort, dass man halt eine Portale hat, sticht halt nicht die exorbitant hohen Kosten, die man dadurch hat, wenn man nur einen Betreiber hat oder MSP. Deswegen bin ich auch noch nicht so ganz schlau, wie man das am besten macht. Aktuell lohnt sich halt die Arbeit da reinzustecken, weil es sehr, sehr viel Geld ist, das man sparen kann.
Ja. Okay.
Du kannst einen Mitarbeiter einstellen, der sich nur um diese Ladekarten kümmert.
Genau, deswegen, also ich muss auch schon sagen, ich finde es bei Nano Jansson, wenn man dann deinem YouTube-Kanal und so folgt, auch interessant, dass ihr so viele verschiedene Modelle anschafft. Ich hätte erwartet, dass du als Logistiker sagst, ich habe vielleicht 2, weil ich unterschiedliche Bedarfe habe, unterschiedliche Needs für meine Arbeiten, aber ihr habt 5, 6 verschiedene Modelle im Angebot, die mit anderen Wartungsintervallen, mit anderen Werkstätten etc. pp. Korrespondieren müssen. Das ist jetzt auch nicht so, dass das ein Selbstläufer wird dadurch. Du brauchst ja dann allein im Fuhrparkmanagement schon deutlich mehr drumrum. Wieso macht ihr das? Weißt du das?
Ja, zum einen will man natürlich flexibel bleiben, denn die Hersteller sind sehr unterschiedlich. Also ein gutes Beispiel ist eigentlich natürlich reichweitenstarke LKWs bietet nicht jeder an, deswegen müssen wir da zuschlagen. Dann gibt es eben auch spezielle LKWs, gerade das Stichwort der Sattelplatte hinten, denn es gibt eben 2 verschiedene Arten von Auflieger, die Standardauflieger, aber auch die Megaliner, also die sind nochmal ein bisschen höher, sind quasi 3 Meter Innenhöhe und dadurch brauchst du Akkus, die quasi tiefer bauen und der MAN ist neben dem Designwerk quasi der einzige Hersteller, der das anbietet, das heißt, die müssen wir quasi auch anschaffen und es geht, glaube ich, am Schluss auch darum, einfach gute Argumente gegenüber den Herstellern zu haben. Das ist so die Hauptintention. Man will testen. Ich bin natürlich total dankbar, weil ich habe quasi so einen Fuhrpark, wo ich einfach einen anderen Schlüssel nehmen muss und einfach geile Tests machen kann. Und die Hersteller uns auch relativ früh die LKWs ausliefern, weil wir halt Großkunde sind. Also wenn auch auf allen Events eingeladen, ist wirklich cool. Also auch im Nachhinein so ein Glück. Das war reiner Zufall, dass ich da gekommen bin. Und dass das jetzt so sich bemerkt macht, ist total cool. Und natürlich dann irgendwann zu sagen, nach 2-3 Jahren, welche Hersteller kümmert sich denn am besten? Welche sind zuverlässigsten? Wer hat denn Interesse, auch die Flotte auszubauen? Und dann kann man natürlich Step-by-Step das rüber pivoten. Ich finde, Stand heute muss man einfach jedem eine Chance geben. Weil in der Theorie kann man das nicht bewerten. Man muss die fahren. Und deswegen sind auch meine Vlogs so relevant, weil es so eine, ich habe jetzt einmal einen Test mit dem E-Actros gemacht. Da ist es total wertlos, weil die fahren, beschleunigen und schön und gut.
Ist so relevant und dann ist es total wertlos.
Ja, weil du halt mehrere tausend Kilometer am Stück fahren musst und dann mal siehst, was ist denn nach 3 Ladevorgängen bei 35 Grad und was passiert denn dann? Das ist halt das Spannende. Und
ja, du brauchst halt diese Corner Cases, von denen man da immer spricht.
Genau.
Ja. Alles klar. Tobi, ich glaube, du musst demnächst los auf deine nächste Tour. Ich habe, glaube ich, auch schon den nächsten Termin. Ich würde aber noch den Move-Podcast wie immer, außer du hast noch irgendeinen großen Punkt, den wir völlig ausgelassen haben.
Ansonsten, ich glaube, es ist so eine Momentaufnahme. Es ist jetzt kein abgeschlossenes Fazit, wie das läuft. Also das erste Fazit ist sehr, sehr positiv, dass es doch besser funktioniert als gedacht. Und da auf jeden Fall der Aufruf an alle Spediteure. Erkundigt euch da, macht euch schlau, informiert euch einfach, weil das schon erstaunlich gut ist für die erste Generation der E-LKWs. Also deswegen, es geht viel um Infrastruktur die nächsten Jahre, aber die LKWs sind top. Jetzt einzukaufen, macht man nichts falsch. Und die Reichweite, die man heute bekommt, da wird sich auch nicht mehr so viel tun die nächsten Jahre. Also ich glaube, ein LKW, der irgendwie 800-900 Kilometer elektrisch fährt, wird am Schluss keiner bezahlen wollen, weil es überhaupt nicht notwendig ist. Und deswegen da ganz klar der Aufruf, es funktioniert. Und wer es einfach mehr verstehen will, kann gerne bei mir bei YouTube vorbeischauen. Ich bin daneben diesen selbst Erfahrungswerte sammeln, ja auch auf einmal Content Creator geworden. Also ich produziere da relativ viele Videos, um einfach den Alltag zu zeigen. Das heißt, da bekommt der risikolos eigentlich alle Infos. Könnt euch das mal anschauen, könnt mir auch Fragen stellen. Und dann kann man das mal sehen, wie gut es funktioniert. Aber ja, das Fazit ist positiv. Einfach mal machen. Und es geht viel schneller, als wir alle denken werden. Das ist mein Fazit.
Alles klar. Dann am Ende eines jeden Move-Podcasts haben wir immer noch das kurze A&B-Spiel. Du kennst es wahrscheinlich noch. Ich habe mir nochmal angehört, was du letztes Mal gesagt hast. Bin gespannt, wie weit sich das deckt. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming. Jetzt muss ich schauen, dass ich alles richtig mache.
Ja. Ich finde, man darf auch Meinungen und auch Vorlieben ändern. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Ich fänd's, ja, egal. Apple oder Google?
Google.
Und ich weiß, es bei dir in deinem digitalen Nomadenleben noch eine spezielle Frage, aber eher Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Und jetzt bitte nicht Tesla auf dem Firmenparkplatz sagen.
Ich habe ja best of both worlds. Also wenn ich in der Stadt stehen will, packe ich den da in meinen Tesla-Camper. Auf dem Land auch. Genau. Deswegen, für einen Urlaub Bauernhof auf dem Land, aber arbeiten in der Stadt ist natürlich deutlich komfortabler.
Und vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer nochmal, du hast gerade aktuell keinen festen Wohnsitz in dem Sinn, dass du da immer bist, sondern du lebst ja schon seit sehr langem im Auto, mittlerweile in Model Y mit Dachzelt. Und früher hast du in einem Citroën-Camper gewohnt, zu der Charge X-Zeit.
Und, ja, genau. Also ist so mein Lebensstil. Also digitaler Nomade. Ich feiere das total, einen einfachen Lebensstil zu haben und halt so meine Leidenschaft irgendwie in den Fokus zu rücken und dann das Auto dahin zu stellen, wo ich bin, um schnell irgendwie Dinge machen zu können. Und die Flexibilität hat sich auch gezeigt. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich bin ja von Mühldorf am Inn, das ist im Südosten von Bayern, nach Ostfriesland gezogen, weil da die Spedition war. Und es war die einzige. Und es war überhaupt nicht aufwendig, weil ich bin einfach an dem Montag, wo ich angefangen habe, halt am Samstag dahin gefahren und bin quasi umgezogen. Und diese Flexibilität, also im Autoleben hat auch viele Nachteile. Ich feiere die Flexibilität. Aber das war natürlich ein geiler Move, gell? Ich musste mir keine Wohnung suchen, ich konnte es einfach machen. Und manchmal im Leben muss man Chancen nutzen und man muss schnell reagieren. Und wenn du wenig Ballast hast, dann kannst du die nutzen. Und das ist eben, warum ich das so feiere und auch nicht aufhören will. Aber ja, ist ein Model Y Camper mit Küche im Frunk und Dachzelt obendrauf mit einer 1,1 kW Peak Solaranlage.
Also mehr als jedes Balkon, aber spannend. Genau. Die Frage erübrigt sich vielleicht einfach aufgrund des Minimalismus, aber Auto oder Fahrrad?
Ich habe lustigerweise in diesem Tesla die Rückbank ausgebaut und mir quasi so einen zweiten Boden eingebaut und ich habe ja so ein Klappfahrrad dabei. Das ist mein Range Extender, wenn der Akku leer ist.
Schön. Das heißt, die Frage hier im Auto vorne oder hinten erübrigt sich ein bisschen, weil hinten gibt's nicht mehr.
Genau, hinten geht's nicht. Und rechts sitzt der Krümelix, mein Beifahrer, also ist alles voll hier.
Genau, der Hund, genau, das ist auch vielleicht noch eine spannende Info. Du bist immer mit deinem vierbeinigen Begleiter unterwegs, auch im LKW.
Mit dem Praktikanten, genau, der ist immer mit dabei. Genau.
Okay, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All, muss schnell gehen.
Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Also mehr so Adrenalin oder eher so ganz ruhig?
Eher Fliegen, Fischen, weil, also auch gerade der Alltag, aber auch der Unternehmeralltag, der ist schon wirklich stressig und da genug Zeit zum Nachdenken zu haben, genug Zeit runterzukommen, das ist unglaublich wichtig. Ich bin kein Fan davon, irgendwie alles voll zu takten und dann irgendwie da irgendwie im Burnout zu enden, sondern man muss da schon auch eine gute Balance im Leben finden.
klingt plausibel. Star Wars oder Star Trek?
Das habe ich damals gleich mit Star Wars beantwortet, aber im Nachhinein, eigentlich, da habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Ich bin eigentlich kein Fan von beiden, also von dem.
Oh, okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und Steak oder Falafel?
Falafel.
Nachteule oder Lerche? Das finde ich noch eine spannende Frage, vor allem als LKW-Fahrer, wo man sich unter Umständen ja gar nicht aussuchen darf.
Mittlerweile eher, also eigentlich Nachteule. Also ich kann abends eigentlich gut, auch Autofahren macht nachts total viel Spaß. Aber, Stichwort Parkplatzsuche, je später man am Rasthof ankommt, desto schwieriger wird's. Es geht immer, aber desto früher man aufsteht, desto entspannter ist auch der Alltag. Deswegen Tendenz zur Eule als LKW-Fahrer. Lerche.
Nein, zur Lerche dann.
Genau.
Ja. Alles klar. Tobi, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Einblicke. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir dich im LKW treffen, aber wir treffen dich im Tesla. Das ist auch schon, finde ich auch immer ganz schön, wenn wir den Podcast im Auto aufnehmen. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und wenn ihr noch eine Frage habt an den Tobi oder an uns, dann schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst bei YouTube, iTunes und so weiter Kommentar. Die Links zu Tobis Kanal schreiben wir natürlich auch in die Shownotes rein. Gerne liken, gerne anschauen. Ist ein wirklich spannendes Projekt, das der Tobi macht. Und dann, genau, wenn ihr noch eine Frage habt an den Tobi speziell, wir müssen dir das auch abnötigen, Tobi. Wir dürfen das an dich weiterleiten und du beantwortest das auch sicher, richtig?
Unbedingt. Also man erreicht mich quasi über den YouTube-Kanal mit dem Namen Elektrotracker, aber auch per E-Mail einfach an tobias@elektrotracker.de. Genau, da kann man sich informieren und mir auch Fragen stellen. Und alle, genau, die da jetzt was machen wollen, die den Ladepark aufbauen wollen, die auch Fragen haben, welche LKWs kann man kaufen, bin ich immer offen für ein kurzes Gespräch, denn ich habe viel Zeit zum Telefonieren im LKW.
Alles klar. Dann freuen wir uns beide auf euer Feedback und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, Luca. Ciao.